Heute Nachmittag kommen wir zu Sacharja, Kapitel 11. Für die, die über den Livestream zugeschaltet sind, unten bei der Videobeschreibung gibt es einen Link und da kann man dieses Skript runterladen, das Buch des Propheten Sacharja, Teil 6. Und da habe ich gleich zu Beginn noch etwas vermerkt zum Aufbau des Buches. Das Buch Sacharja mit 14 Kapiteln ist ja so aufgebaut, dass es drei Hauptteile gibt. Die Kapitel 1 bis 8 bilden einen in sich geschlossenen Teil, wo die acht Nachtgesichter eine besondere Rolle spielen. Und dann kommt Teil 2, also Hauptteil 2, aber der ist wieder aufgeteilt. Und zwar erstens der verworfene Messias, das sind die Kapitel 9 bis 11. Und dann der angenommene Messias, sein zweites Kommen, das sind die Kapitel 12 bis 14. Also heute sind wir gerade da in dieser Übergangsstelle von dem Teil, wo es noch geht um den verworfenen Messias, rüber zum Schlussteil, wo es geht um den angenommenen Messias. Und zwar lese ich zu Beginn Kapitel 11 vor, und zwar aus meiner wörtlichen Übersetzung, die man da auf dem Skript hat, wo ich auch darauf geachtet habe, dass die Stellen, die poetisch sind, also im Hebräischen in Verszeilen verfasst sind, dass die eben auch als Verszeilen erscheinen. Und da, wo es Prosa ist, also normale, übliche Sprache, da ist es dann der übliche, laufende Text. Und wie man vielleicht gerade sieht, jetzt in Kapitel 11, wir haben am Anfang ein Gedicht, Verse 1 bis 3, und am Schluss nochmals ein Gedicht, Vers 17. Sacharja 11, Vers 1. Öffne, Libanon, deine Tore, und so soll Feuer fressen deine Zedern. Heult, ihr Zypressen, denn gefallen ist die Zeder, denn die Herrlichen sind verwüstet. Heult, ihr Eichen Basans, denn gefallen ist der unzugängliche Wald. Stimme des Wegeschreis der Hirten, denn verwüstet ist ihre Herrlichkeit. Nach diesem Gedicht kommt ein Prosatext, wo der Ewige zum Messias spricht. So sprach der Ewige zu mir: Weide die Schafherde des Schlachtens, deren Käufer sie schlachten werden und nicht dafür büßen werden. Und deren Verkäufer sprechen: Gepriesen sei der Ewige, dass ich reich werde. Und deren Hirten sie nicht verschonen. Denn ich werde die Bewohner des Landes nicht weiterhin schonen. Spruch des Ewigen. Und siehe, ich gebe den Menschen preis, einen jeden in die Hand seines Nächsten. Und in die Hand seines Königs. Und sie werden das Land verwüsten. Aber ich werde nicht retten aus ihrer Hand. Und so weidete ich die Schafherde des Schlachtens. Somit auch die Demütigen der Schafherde. Und ich nahm mir zwei Stäbe. Den einen nannte ich Freundlichkeit. Und den anderen nannte ich Verbindung. Und so weidete ich die Schafherde. Und ich wies ab die drei Hirten in einem Monat. Meine Seele wurde ungeduldig über sie. Und ihre Seele empfand Widerwillen gegen mich. Da sprach ich: Ich will euch nicht mehr weiden. Das Sterbende mag sterben, und was vertilgt wird, mag vertilgt werden. und die Übrigbleibenden mögen fressen, eines das Fleisch seines Nächsten. Da nahm ich meinen Stab Freundlichkeit und zerbrach ihn, um den Bund zu brechen, den ich geschlossen hatte mit allen Völkern. Und er wurde an jedem Tag gebrochen. Und also erkannten die Demütigen der Schafherde, die auf mich achteten, dass dies das Wort des Ewigen war. Und ich sprach zu ihnen, wenn es gut ist in euren Augen, so gebt mir meinen Lohn. Und wenn nicht, so lasst es bleiben. Da wogen sie meinen Lohn, 30 Silberstücke. Da sprach der Ewige zu mir, wirf ihn, dem Töpfer hin, diesen herrlichen Wert, mit dem ich von ihnen wertgeschätzt worden bin. Da nahm ich die 30 Silberstücke und ich warf sie in das Haus des Ewigen, dem Töpfer hin. Da zerbrach ich meinen zweiten Stab. Verbindung. Um die Bruderschaft zwischen Juda und Israel zu brechen. Da sprach der Ewige zu mir, nimm noch an dich die Ausrüstung eines törichten Hirten. Denn siehe, ich lasse einen Hirten aufstehen im Land. Der Umkommenden wird er sich nicht annehmen. Das Versprengte wird er nicht suchen und das Verwundete wird er nicht heilen. Das Gesunde versorgen und das Fleisch des Fetten wird er essen und ihre Klauen wird er zerreißen. Und jetzt kommt das Gedicht über den Antichristen. Wehe dem nichtigen Hirten, der die Schafherde verlässt. Das Schwert über seinen Arm und über sein rechtes Auge. Sein Arm soll vollständig verdorren und sein rechtes Auge gänzlich erlöschen. Zunächst mal bis dahin. Wir haben also gesehen, ich habe mich vorhin falsch ausgedrückt, also zwei große Hauptteile. Sacharja 1 bis 8, Römisch 1 und dann 9 bis 14. Aber eben 9 bis 14, das ist so schön wieder aufgeteilt. 9 bis 11, da haben wir das erste Kommen des Messias als der leidende Messias. Und 12 bis 14, dann das Kommen des herrschenden Messias. Aber es ist dieselbe Person. Das ist sehr wichtig, weil im Judentum, in der rabbinischen Literatur, gibt es die Unterscheidung an vielen Stellen von einem leidenden und einem herrschenden Messias. Der leidende Messias wird genannt Mashiach ben Yosef, Messias, Sohn des Josef, der leidet und stirbt. Und der Herrschende wird bezeichnet als Mashiach ben David, der regieren wird. Und es gibt die Auffassung bei den Rabbinern in der Literatur, dass es zwei verschiedene Personen sind. Aber man findet auch schon bei den Rabbinern die Auffassung, dass es die gleiche Person ist. Zum Beispiel hat Rabbi Al-Shech in seiner Bemerkung über Jesaja 53 Folgendes geschrieben, das war im 16. Jahrhundert. Unsere alten Rabbinen haben auf das Zeugnis der Tradition hin angenommen, dass hier, in Jesaja 53, wo es um den leidenden Messias geht, dass hier die Rede vom König Messias sei. Daraus nehmen auch wir ihnen folgend an, dass für das Subjekt dieser Weissagung David, das ist der Messias, gehalten werden müsse, wie dies offenbar ist. Also da macht Rabbi Al-Sheikh klar, dass der leidende Messias in Jesaja 53, das, was man gemeinhin nennt bei den Rabbinern Messias Sohn Josefs, das ist David, der Messias. Also Mashiach ben David, Messias Sohn von David. Und gerade auch diese Kapitel, Sacharja 9 bis 14, machen eben klar, der leidende Messias, 9 bis 11, ist die gleiche Person wie der herrschende Messias, 12 bis 14. Und es ist ja interessant, der Jesus war bekannt in Johannes 1 als Sohn des Josef. Dort gibt es Leute, die sagen, wir haben den Messias gefunden, den Sohn Josefs. Ja, das ist genau Maschiach ben Josef. Und zwar hieß sein Pflegevater tatsächlich Josef. Aber über Maria, die über Generationen hinweg von König David abstammte, war er eben auch Sohn Davids. Und darum passt Maschiach ben Josef genauso wie Maschiach ben David. Und jetzt hier in Sacharja 11, es ist ein so wunderbares Kapitel, da haben wir den Herrn Jesus vor uns als den guten Hirten. Können wir dazu aufschlagen, Johannes 10, wo der Herr Jesus sich als guten Hirten vorstellt. Das ist also dieser Hirte, der da nach Sacharja 11, Vers 4 den Auftrag hat. So sprach der Ewige zu mir, weide die Schafherde des Schlachtens. Und Herr Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit Sie, die Schafe, Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, und der nicht Hirte ist, den die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt sie und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und bin gekannt von den Meinen, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Hier spricht er von solchen, die sich nicht wirklich um die Schafe kümmern. Mietlinge, die, wenn Gefahr kommt, flüchten sie. Sieht den Wolf kommen, Vers 12, und verlässt die Schafe und flieht. Und wir werden sehen in Kapitel 11 am Schluss, wo der Antichrist beschrieben wird, da heißt es, wehe dem nichtigen Hirten, der die Schafherde verlässt. Der Antichrist wird bei Gefahr, wie wir noch sehen werden, fliehen aus Israel weg und wird das Volk sich selbst überlassen. Und dieser Ausdruck, der nichtige Hirte, Sacharja 11, Vers 17, ist der gewaltige Kontrast zu Johannes 10. Ich bin der gute Hirte, der bereit ist, sein Leben zu lassen, der bereit ist, als Messias zu leiden. Und nun wird in Sacharja 11, Vers 4, auf das Gedicht am Anfang komme ich nachher zurück, aber es braucht noch einige Voraussetzungen, um das Gedicht gut zu verstehen. Also bei Vers 4 können wir einsteigen, da ist es ganz einfach. Der Jesus hat den Auftrag, weide die Schafherde. Aber sie wird hier genannt Schafherde des Schlachtens. Es geht also um eine riesige Herde von Schafen, deren zukünftiges Schicksal ist, dass sie geschlachtet werden soll. Und der Herr Jesus wurde vor 2000 Jahren in diese Welt gesandt als Messias, um Israel zu weiden, als der gute Hirte. Aber er wusste, dass ein schreckliches Schicksal über diesem Volk stand und das war ihre Abschlachtung. Was dann im Jahr 70 tatsächlich kommen sollte, in diesem grauenhaften Krieg der Römer gegen die Juden, er begann 66 und erstreckte sich dann zunächst bis ins Jahr 70 in dem schließlich Jerusalem, die Hauptstadt, fiel und auch der Tempel. Und bei diesem Krieg allein um Jerusalem kamen, so sagt das Josephus Flavius als Augenzeuge und Historiker, der uns den ausführlichen Bericht hinterlassen hat, De Bello Judaico oder Geschichte des jüdischen Krieges, da beschreibt er als Augenzeuge, was da alles geschehen ist. Und er sagt, mehr als 1 Million kam ums Leben. Unglaublich. Die Herde des Schlachtens. Aber noch vorher kam der Herr Jesus und hat sich um diese Schafherde gekümmert. Schlagen wir auf Matthäus 9, da sehen wir, wie das ganz konkret ausgesehen hat. In Matthäus 9, am Schluss, ich lese ab Vers 36, lesen wir, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und hingestreckt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er sieht die Menschenmenge und er sieht diese erschöpfte Schafherde, die keinen Hirten hatten. Also wie Schafe, die keinen Hirten haben. Sie hatten viele Hirten. An der Spitze Israels stand damals der Sanhedrin, der oberste Gerichtshof. Er bestand aus dem Hohenpriester und dann 24 führenden Priestern, die alle Sadduzäer waren, zur liberalen Partei der Sadduzäer gehörten. Und dann gab es noch eine Gruppe von Ältesten und eine dritte Gruppe von Schriftgelehrten. Also die genauen Zahlenverhältnisse waren so, insgesamt 71 Männer unter Leitung des Hohenpriesters. Danach kamen 24 führende, reiche sadduzäische Priester. Dann 24 Älteste, die waren alle Pharisäer. Und 22 Schriftgelehrte, die waren auch alle Pharisäer. Es war so eine Mischung aus Sadduzäern und Pharisäern. Sehr schweizerisch, ja? Wo man versucht, die Extreme zusammenzubringen, um ein möglichst eben ausgeglichenes Volk zu sein. Das waren die Führer. Aber was haben die getan? Diese Hirten Israels. Wir finden sie in den Evangelien immer wieder, wie sie in Konflikt kommen mit dem Messias, der damals unter ihnen war. Und darum, die waren nicht in der Lage, dem Volk das zu geben, was sie brauchten. Es war eine erschöpfte Herde. Aber dann hat der Herr Jesus den Auftrag gekommen, weide die Schafherde des Schlachtens. Und dann, Zacharja 11, Vers 5 sagt, deren Käufer sie schlachten werden und nicht dafür büßen werden. Oder man kann auch übersetzen, sie werden nicht zur Rechenschaft gezogen werden. So habe ich das in der Fußnote vermerkt. Und dann heißt es, und deren Verkäufer sprechen, gepriesen sei der Ewige, dass ich reich werde. Und deren Hirten sie nicht verschonen. Wir haben hier drei Gruppen. Käufer, Verkäufer und Hirten. Wer sind die Käufer? Das sind die Römer. Die haben als Besatzungsmacht das Land Israel übernommen, als sie im Jahr 67 einmarschierten nach Israel. Das war übrigens am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag, dem feierlichsten Tag des Fastens, ein ganz hoher Sabbat. Und es gab ein Massaker. Viele Juden wurden abgeschlachtet und die Römer haben die Macht übernommen. In der Folge, das ging ja noch ein paar Jahre, haben sie einen Edomiter Sein Name Herodes, eingesetzt als Herrscher über Israel. Das war dann 39 vor Christus. Und unter diesem Mann, der von dem Senat in Rom eingesetzt wurde zum König der Juden. Diesen Ausdruck kannte man ja früher nicht. König der Juden. Kein jüdischer König im Alten Testament wird König der Juden genannt. Aber Herodes bekam den Namen König der Juden, ernannt vom Senat. Und unter Herodes, da bekamen die Israeliten besondere Vorrechte. Also ganz ungewöhnlich. Sie wurden zum Beispiel nicht gezwungen, dass sie, als später dann der Kaiserkult kam mit Augustus. Augustus wurde ja ab 27 vor Christus, also wieder ein bisschen zeitlich verschoben. 39 Herodes wird König und dann 27 wird in Rom das Kaisertum eingeführt mit Augustus und die Juden mussten in der Zeit des Kaiserreiches den Kaiser nicht göttlich verehren. Alle Untertanen im Reich mussten den Kaiser göttlich verehren. Sie waren frei. Religion, das war Privatsache. Jeder konnte machen, was er will, aber er musste zusätzlich auch dem Kaiser opfern. Aber die Juden sagten, das können wir nicht. In der Tora steht, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das zweite Gebot sagt, dass man auch keine Bilder verehren darf. Und die Römer haben das zugestanden, ihr kriegt eine Ausnahmebewilligung. Und so bekamen die Juden erstaunliche Freundlichkeit von Seiten des Vielvölkerstaates des römischen Imperiums. Und das hat etwas zu tun mit diesem Stab Freundlichkeit, von dem wir da gelesen haben. Der gute Hirte hat nämlich zwei Stäbe. Und der eine Stab in Vers 10, und ich nahm meinen Stab Huld. Und ich zerbrach ihn, um meinen Bund zu brechen, den ich mit allen Völkern gemacht hatte. Gott hat das in seiner Gunst für Israel so eingerichtet, dass dieses Volk Ausnahmewilligung bekam. Und zum Beispiel, wenn ein Jude gedient hätte in der römischen Armee, der bekam das Recht, am Sabbat nicht zu dienen. Das ist ja unglaublich. Ich meine, wenn die anderen Völker irgendwie sagen würden, ja, an diesem Tag, da haben wir einen Feiertag, da machen wir nicht mit. Aber die Römer hatten so Sonderregelung auch den Juden im Blick auf den Sabbat gegeben. Und sogar im Blick auf den Tempel. Die Römer hatten zwar im Jahr 6 nach Christus das Recht auf Todesstrafe Israel entzogen. Der Sanhedrin konnte keine Todesstrafe mehr ausführen, nur gerichtlich verhängen. Aber es gab eine Ausnahmeregelung, wenn ein Nichtjude über die Zwischenwand der Umzäunung, die im Tempel trennte zwischen Juden und Nichtjuden, einfach darüber hinwegging, trotz der Warntafeln, die sagten, Fremdstämmige dürfen nicht weitergehen, wenn einer darüber gegangen ist, dann durften sie ihn auf der Stelle hinrichten, ohne Gerichtsprozess. Unglaublich. Das war ein Entgegenkommen der Römer. Und natürlich sehr problematisch, wenn man das im Licht von internationalem Recht anschauen würde. Ja, das war ein Vielvölkerstaat. Das römische Imperium auf 3 Kontinenten. Europa, Asien und Afrika. Und wichtig war für die Römer das gleiche Recht für alle. Vor dem Recht sind alle gleich, aber da gibt es ein Volk, das ist anders. Die haben da ein Vorrecht, die haben da ein Vorrecht. Und das war natürlich auch etwas Gefährliches, denn das erweckte auch viel Missgunst und damit Antisemitismus, schon in der Antike. Aber es war da eine ganz besondere Huld der Völker, und das ist dieser Stab Huld, der ein Bund war zwischen Israel und den anderen Völkern. Ja, und die Römer haben aber eben Israel als Besatzungsmacht übernommen. Sie werden hier genannt die Käufer. Und sie haben natürlich aus diesem Volk das Geld herausgeholt, Steuern auferlegt, ja, und auch versucht, dass Juden als Zöllner für sie fungieren und das Geld abholen. Das waren natürlich die Volksverräter. Wir denken, wie schlimm es war, in den Evangelien sehen wir das, wenn ein Jude Zöllner war, wie Zachäus oder Matthäus. Das war unakzeptabel. Aber die haben diesen Käufern das Geld geliefert aus der Tasche der Juden. Und hier, wie gesagt, diese Käufer werden sie schlachten. Und das geschah im Jahr 70. Mehr als 1 Million kam allein im Jahr 70 ums Leben. Und da waren ja schon 4 Jahre Krieg davor. Und der Krieg ging dann noch weiter bis 73, bis dann die letzte Festung fiel, Massada, am Südende des Toten Meeres. Und danach meinten die Römer, jetzt ist es aus mit Israel. Aber die haben sich dann irgendwie wieder erholt und konnten sich wieder staatlich organisieren. Bis dann schließlich im Jahr 132 bis 135 Kaiser Hadrian nochmals einen jüdischen Aufstand niederschlug und dabei kam wieder etwa 1 Million ums Leben. Nur schon so. 2 Millionen, deren Käufer sie schlachten werden und nicht dafür büßen werden oder nicht dafür zur Verantwortung gezogen werden. Und das ist das Erstaunliche. Wenn man die Geschichte anschaut, Ägypten hat sich an Israel vergriffen und alle Jungs sollten in den Nil geworfen werden. Als Folge kamen die 10 Plagen, Katastrophen, die das ägyptische Reich zum Zusammenbruch geführt haben. Und Israel konnte in die Freiheit gehen. Später sehen wir, wie die Assyrer die 10 Stämme weggeführt haben nach Assyrien, 721 vor Christus. Und im Jahr 612 fiel Ninive, die Hauptstadt der Assyrer, und das assyrische Reich ging vollkommen unter. Später haben die Babylonier das 2-Stämme-Reich Juda deportiert, das Königtum beendet, aber ein paar Jahrzehnte später kamen die Perser und das babylonische Reich wurde beendet. Und als am Ende der persischen Weltherrschaft die Juden angetastet wurden, kam Alex, in der Schule haben wir gelernt, Alexander der Große, mit einem Feldzug, 10.000 Mann von Griechenland aufbrechend, in der sagenhaften Zeit von 13 Jahren eroberte er das ganze persische Reich bis nach Indien. Und als in der späteren Zeit Teilblöcke des Alexanderreiches sich an den Juden vergriffen, dann wurde schließlich auch das Alexanderreich, die letzten Reste, die es noch gab, wurden vernichtet. Schlacht von Actium, 31 vor Christus, das war der letzte Rest von dem Alexanderreich, das verschwand. Und die Römer waren an der Macht. Die Römer haben sich an Jerusalem und dem jüdischen Volk vergriffen. Im Jahr 70 und 135 darum. Und das Römische Reich ging nicht unter. Das ist erstaunlich. Ich meine, auch nicht 100 Jahre später. Auch nicht 200 Jahre. Gut, könnte einer sagen. Aber im 5. Jahrhundert kamen dann die barbarischen Horden aus dem Norden und aus dem Osten, und die haben das Weströmische Reich aufgelöst und so verschwand es. Ja, aber das Oströmische Reich ging weiter. Gut, 1453 ist dann das Weströmische Reich unter dem Ansturm der türkischen Muslime gefallen. Ja, aber in der Zwischenzeit hat der Westen sich selber wieder organisiert. Diese Barbaren haben sich mit dem Römischen Reich identifiziert und man hat das Heilig-Römische Reich aufgebaut. Später wird es genannt, das Heilig-Römische Reich deutscher Nation. Und das ging weiter über 1453 hinaus, bis dann der letzte Josef die Krone selbsttätig ablegte, 1807. Aber es war nicht so, dass irgendwie in der Folge des Jahres 70 das Römische Reich unterging. Das steht in Sacharja. Deren Käufer sich schlachten werden und nicht dafür büßen. Also so gleich in der Geschichte. Einmal wird Gott alles abrechnen, das ist klar. Und das steht auch so in Jeremia 30. Und dann wird noch die dritte Gruppe erwähnt und deren Verkäufer sprechen. Gepriesen sei der Herr, also gepriesen sei der Ewige, dass ich reich werde. Ha, diese zweite Gruppe, die Verkäufer, die sind religiös, die beten. Gepriesen sei der Herr, also hebräisch Yahweh, das ist der Eigenname des Bundesgottes Israels. Das müssen Israeliten sein. Ja, natürlich. Die Sadduzäer, die führenden Priester, die haben nicht geglaubt, dass es ein Leben gibt nach dem Tod. Die sagten, mit dem Tod ist alles aus und darum sollte man so viel wie möglich draus machen mit dem Leben vor dem Tod. Und darum haben die im Luxus geschwelgt. Und die haben gesehen, mit dem Tempel kann man wunderbare Einkünfte generieren. Zum Beispiel durch überhöhte Opferpreise. Und die wurden steinreich. Im Talmud wird geklagt über das Unrecht der Sadduzäer. Und die Ausgrabungen in Jerusalem, in der Altstadt, man muss mal gehen in das unterirdische Museum, The Burnt House, das verbrannte Haus. Und auch in das Wohlmuseum, das ist ein bisschen verschoben, auch im jüdischen Quartier, da beim zentralen Hauptplatz, gerade angrenzend bei der Churva-Synagoge. Und da sieht man ein Palast der Sadduzäer. 600 Quadratmeter Grundfläche. Nicht schlecht. Ja, und man sieht auch den Innenausbau und die Stucco-Verzierungen. Merkt man, die haben sich's wohl gehen lassen. Ja, die haben sich arrangiert mit der römischen Besatzungsmacht und haben das Beste finanziell gemacht. Genau wie es hier steht, gepriesen sei der Ewige, dass ich reich werde. Und da haben auch die Herodianer, das war noch eine Gruppe, mitgemacht. Die haben sich so politisch über die Herodesfamilie mit den Römern verbunden. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe und deren Hirten. Und das sind nun ganz speziell die Mitglieder des Sanhedrins. Die führende Priesterschaft, die sich auch als geistliche Führerschaft verstand, und die Ältesten und die pharisäischen Schriftgelehrten. Das sind die Hirten. Aber hier steht, deren Hirten sie nicht verschonen. Ja, und wir haben gesehen in Matthäus 9, der Herr Jesus sieht diese Schafherde. Sie waren wie eine Herde, die erschöpft war, ohne Hirten. Aber nur wie? Sie hatten schon Hirten. Aber das waren Hirten, wie wenn es keine Hirten gäbe. Also drei Gruppen. Käufer, Verkäufer, Hirten. Und dann lesen wir weiter in Vers 6. Denn ich werde die Bewohner des Landes nicht weiterhin schonen. Spruch des Ewigen. Also Gott sagt, es kommt der Moment, wo ich diese Schafherde nicht mehr schonen werde. Sie kommt unter das Gericht. Aber zuerst muss noch der Messias sie weiden. Und als Gericht wird hier erwähnt, und siehe, ich gebe den Menschen Preis, einen jeden in die Hand seines Nächsten. Ein Gericht über Israel, über diese Schafherde soll sein, dass die einander innerhalb des Volkes ausgeliefert werden. Also das ist ein Beißen und Fressen innerhalb des Volkes geben soll. Und wie hat sich das erfüllt? Furchtbar. Nicht wahr? Israel war zur Zeit des Herrn Jesus gespalten. Es gab die Sadduzäer, Liberale, die Pharisäer, Strenge, aber es war verkommen zu äußerlichem Ritual. Und dann gab es auch die Essener, zu denen zum Beispiel die Gemeinschaft in Qumran gehörte. Die waren in gewissen Hinsichten sogar noch strenger als Pharisäer. Und dann gab es eben auch noch die Herodianer, die das Ganze nur politisch sahen, in Verbindung mit Rom. Und so war das Volk Israel gespalten. Aber besonders ab 66, um die Zeit um 66 vor Christus, als der jüdische Aufstand gegen Rom begann, da gab es Streit im jüdischen Volk, bis hin der Hohepriester wurde ermordet. Man muss sich vorstellen, der Hohepriester wird von einem Juden ermordet. Und es gab dann richtige Bürgerkriege untereinander. Sogar während der Belagerung im Jahr 70, als die Römer den Belagerungsring geschlossen hatten, nach Josephus Flavius 2,7 Millionen waren in der zum Bersten vollen Stadt Jerusalem drin. Und da bildeten sich mehrere Parteien, die miteinander Krieg führten. Eine Partei hatte den Tempelberg erobert, die andere die Oberstadt. Und da wurde gekämpft und es gab noch eine weitere Kriegsgruppe. Es war wirklich, wie es hier steht, sie werden preisgegeben in die Hand seines Nächsten. Und dann heißt es, und in die Hand seines Königs. Nun, der Oberkönig über Israel war der Kaiser in Rom. Und der Kaiser in Rom hat den Aufstand der Juden ab dem Jahr 66 niederschlagen lassen. Brutal. Und zwar so, es war ja ein spontaner Volksaufstand damals, der letzte Landpfleger von Judäa, Gestius Florus, hatte den Tempelschatz plündern lassen und das hat das Fass zum Überborden gebracht. In Galiläa gab es einen spontanen Aufstand mit zunächst enormen militärischen Erfolgen der Juden gegen die Römer. Aber dann hat Rom immer mehr Legionen zusammengezogen und es war also so, dass schließlich ein Drittel der Legionen des ganzen Weltreiches, das bis nach England ging, in Israel zusammengezogen wurde, um diesen Aufstand niederzuschlagen. Und so wurde Israel in die Hand seines Königs gegeben. Ja, die Führer hatten vor Pilatus gesagt, wir haben keinen König als nur den Kaiser. So in Johannes 19. Und in die Hand dieses Kaisers wurden sie schließlich gegeben. Und was machen sie? Und sie werden das Land verwüsten. Aber ich werde nicht retten aus ihrer Hand. Und es war so, bei der Belagerung von Jerusalem. Es war ein Krieg von 140 Tagen. Da gab es die Hoffnung in Israel bis zum letzten Moment, dass Gott noch eingreifen würde, und zwar um des Tempels willen. Also man dachte, jetzt es kommt dann der Moment, wo Gott direkt eingreifen wird. Das kann nicht sein. Aber schließlich ging der Tempel in Flammen auf. Es gab kein Eingreifen Gottes. Und das war hier geschrieben in der jüdischen Bibel. Aber ich werde nicht retten aus ihrer Hand. Und dann hören wir den Messias Jesus sagen in Vers 7, und so weidete ich die Schafherde des Schlachtens. Somit auch die Demütigen der Schafherde. Der Ausdruck Demütige habe ich da in Fußnote erklärt. Das hebräische Wort bedeutet die Gottesfürchtigen, die Elenden. In der Bergpredigt hat der Herr Jesus gesagt, als erste Seligpreisung, glückselig die Armen im Geist. Er sagt dort nicht die Armen an Geist. Das ist wieder ein anderes Thema. Über Behinderung spricht die Bibel an anderen Stellen. Und wie Gott ein Herz hat für diese Menschen. Aber da heißt es Arme im Geist. Das sind solche, die sich bewusst in ihrem Denken, wie arm bin ich vor Gott. Ich habe gar nichts zu bringen. Ich brauche Vergebung. Das sind eben diese Demütigen, die wirklich umkehren. Das sind die Gottesfürchtigen. Und wenn wir nochmals an Johannes 10 denken, der Herr Jesus spricht ja davon, dass er der gute Hirte ist. Und dann sagt er, dass ein Teil dieser Schafe, das sind seine Schafe. Er sagt in Johannes 10, Vers 14, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und bin gekannt von den Meinen. Und im Gespräch mit den Volksführern sagt er im gleichen Kapitel 10, Vers 25, Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Wie ich euch gesagt habe, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Da sagt er diesen führenden Männern, die auch zu Israel gehörten, zur Schafherde des Schlachtens, ihr seid nicht von meinen Schafen. Und hier sehen wir also, es gibt zwei Gruppen in der Schafherde. Allgemein die Schafe und somit auch die Demütigen der Schafherde. Und von ihnen wird später nochmals die Rede sein. Und dann sagt der Messias, und ich nahm mir zwei Stäbe. Den einen nannte ich Freundlichkeit und den anderen nannte ich Verbindung oder Gemeinschaft, habe ich in der Fußnote geschrieben. Also, einen kennen wir schon. Das ist dieser Stab, der sicherstellte, dass Rom, die Völker des Römischen Reiches, gegenüber Israel eine Freundlichkeit beweisen mussten. Und was der andere bedeutet, Verbindung oder Gemeinschaft, werden wir gleich sehen. Und so weidete ich die Schafherde. Und jetzt kommt eine Wende in Vers 8. Und ich wies ab die drei Hirten in einem Monat. Und meine Seele wurde ungeduldig über sie. Und ihre Seele empfand Widerwillen gegen mich. Jetzt gibt es hier ein kleines Übersetzungsproblem. Das hebräische Wort hier, das ich übersetzt habe mit ich wies ab, wird zum Beispiel in der Elberfelder übersetzt mit ich vertilgte 3 Hirten in einem Monat. Aber es ist so, dieses Wort, dieses hebräische Wort im Neusüdarabischen bedeutet abweisen und im Altsüdarabischen ablehnen. Ich muss erklären, die verwandten semitischen Sprachen, also die Sprachen, die wie das Hebräische zur großen Sprachgruppe der semitischen Sprachen gehören, die sind sehr hilfreich für die Lexikographie, also für die Lexikas, die beschreiben, was ein Wort alles bedeuten kann. Und dazu ist hilfreich Arabisch. Arabisch ist als verwandte Sprache ein Riesenschatz, um die Wurzeln zu erläutern. Ich muss erklären, die semitischen Sprachen haben verschiedene Besonderheiten, die wir eben in Europa bei den indoeuropäischen Sprachen nicht kennen. Man kann fast alle Wörter zurückführen auf Wurzeln von 3 Konsonanten. Und an diesen 3 Konsonanten, das sind normalerweise Verben, hängt die ganze Bedeutung. Und dann kann man durch Einsetzen von Vokalen, durch Verdopplung von Konsonanten, kann man die Nuance der Bedeutung verändern. Und viele von diesen 3 konsonantigen Wurzeln findet man eben im Hebräischen, aber die gleiche Wurzel im Arabischen oder im Babylonischen oder im Phönizischen oder im Ugaritischen oder im Edomitischen oder eben im Altsüdarabischen, Nordsüdarabischen und so weiter. Und das ist also eine enorme Fundgrube, um Wörter noch mehr aufzuhellen. Und hier wird also klar, durch diesen Vergleich, dass das Wort nicht nur vertilgen bedeuten kann, sondern auch abweisen. Und darum habe ich hier übersetzt mit ich wies ab die 3 Hirten in einem Monat. Nun schlagen wir auf Matthäus. Wir sind da in der letzten Woche. Vor der Kreuzigung. Es ist so, in Matthäus 20, da kommt der Herr Jesus von Jericho durch die Wüste empor nach Jerusalem. Und in Kapitel 21 und folgende, 1 und folgende wird beschrieben, wie der Herr Jesus am Sonntag vor Karfreitag nach Jerusalem einzog. Und alles, was wir da weiter haben, von 21, 22, 23, 24, 25 bis 28, das ist alles innerhalb einer Woche geschehen. Im Monat Nissan, im Passamonat Nissan. Und in dieser Woche gab es ganz enorme Auseinandersetzungen zwischen der Führerschaft Israels und dem Messias Jesus. Zum Beispiel, also wie gesagt, Matthäus 21, 1 bis 11, der Jesus kommt am Palmsonntag nach Jerusalem. Aus Markus sehen wir, was im Vers 12 beschrieben wird, das geschieht am nächsten Tag, wo der Jesus den Tempel reinigt am Montag und sagt, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden, ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Gegen wen hat er sich gerichtet? Gegen die Sadduzäer, gegen den Hohenpriester. Die haben ja das erlaubt, dass man mit überhöhten Preisen Opfer verkaufen darf und nicht etwa nur auf dem Ölberg, dort war es ja gut, wenn man Opfer kaufen konnte, sondern im Tempel, im Vorhof der Heiden, in der königlichen Säulenhalle, da wo die Heiden, die Gott, den Gott der Bibel kennenlernen wollten, andächtig hätten beten sollen. Und da schreien die herum. Der Jesus jagt sie raus. Und dann sehen wir in Vers 15, als aber die führenden Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosanna, dem Sohn Davids, wurden sie unwillig und sprachen zu ihm: Hörst du, was diese sagen? Jesus aber spricht zu ihnen: Ja, habt ihr nie gelesen? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglingen hast du dir Lob bereitet. Zitiert er den messianischen Psalm 8. Übrigens, ich habe hier gelesen, als aber die führenden Priester, wahrscheinlich haben die meisten Übersetzungen die hohen Priester. Stimmt das? Obersten Priester. Ah, das ist gut. Es ist nämlich so, es gab ja nur einen hohen Priester aufs Mal. Damals war das Kaiaphas. Und sein Schwiegervater, Annas, der war zu der Zeit nicht mehr hoher Priester. Der wurde von den Römern abgesetzt und Kaiaphas wurde eingesetzt. Und so gab es also nur einen amtierenden hohen Priester. Aber es gab unter dem hohen Priester eine Gruppe von etwa 14 führenden Priestern. Das waren die Ratsleute. Zu denen gehörte übrigens Josef von Arimathea. Der war einer von den Ratsleuten. Auf Hebräisch die Bulvatin. Das sind die führenden Priester unter dem hohen Priester. Und wenn also in der Mehrzahl steht, bei manchen hohen Priester, dann sollte man eigentlich lesen, als aber die führenden Priester. Und damit auch führende Priester des Sanhedrins, ja? Und die Schriftgelehrten, die Wunder sahen, da gab es diese Konfrontation. Aber der Herr hat sie abgewiesen. Mit dem Wort Gottes, mit Psalm 8. Am nächsten Tag geht der Herr Jesus wieder in den Tempel, Vers 18. Frühmorgens aber, als er in die Stadt zurückkehrte, hungerte ihn. Nachher geht er in die Stadt, Vers 23. Und als er in den Tempel kam, traten, als er lehrte, das ist jetzt Dienstag, vor Karfreitag, traten, als er lehrte, die führenden Priester und die Ältesten des Volkes zu ihm und sprachen: In welchem Recht tust du diese Dinge? Und wer hat dir dieses Recht gegeben? Ja, jetzt sehen wir, da kommen noch die Ältesten dazu. Ich habe schon erklärt, die 71 Richter des Sanhedrins bestanden aus Priester, Älteste und Schriftgelehrte. Jetzt haben wir alle drei Gruppen hier. Und immer der Höchste dieser Gruppe ist quasi der Oberhirte dieser Gruppe. Jetzt verstehen wir schon ein bisschen, was diese drei Hirten sind, die er abwies, in einem Monat, alles im Nissan. Und nicht nur an einem Tag, es waren mehrere Tage, bis hin zum Prozess, wo der Herr Jesus zwar geschwiegen hat, wo es möglich war, aber wenn der Hohepriester ihn unter Schwur stellte, dann musste er nach 3. Mose 5 antworten. Und er hat auch dort wieder so geantwortet, dass er ganz klar dem Hohepriester widersprochen hat. Also haben wir hier diese Auseinandersetzung. Ich möchte ganz kurz noch erwähnen, was da war. Die fragen ihn: In welchem Recht treibst du die Verkäufer raus? Denn das stellt ja den Verdienst der Sadduzäer in Frage. Und der Herr Jesus in seiner Weisheit gibt nicht einfach so Antwort. Er stellt eine Gegenfrage. Vielleicht haben wir zu Hause als Kinder gelernt, man soll nie Gegenfragen stellen. Das ist unanständig. Und das ist in manchen Zusammenhängen ist es nicht anständig. Wenn man eine Frage bekommt, sollte man die Frage beantworten. Aber es gibt Momente, und das zeigt uns der Herr Jesus, wo es ganz wichtig ist, dass man eine Gegenfrage stellt. Und da hat der Herr Jesus die Frage gestellt: Die Taufe von Johannes, war sie von Gott oder war sie von den Menschen? Und nicht wahr? Das Volk war überzeugt. Johannes der Täufer ist ein Prophet Gottes. Nach dem langen Schweigen der Propheten kam plötzlich wieder ein Prophet. Aber Johannes der Täufer hat die einfachen Leute, die Buße getan haben, die hat er getauft. Aber die Führer ließen sich nicht taufen. Und dieser Johannes hat hinblickend auf Jesus gesagt, Johannes 1, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Mit Hinweis auf Jesaja 53. Und Nun war das diesen Führern klar, wenn sie sagen würden, er ist ein Prophet. Wenn sie sagen würden, er ist kein Prophet, dann würde das Volk auf sie losgehen. Und wenn sie sagen würden, er ist ein Prophet, dann würde der Herr sagen, warum habt ihr nicht Buße getan? Dann müssen sie ihn auch als Messias konsequenterweise anerkennen. Und die haben da miteinander gesprochen. Man muss sich ganz lebendig vorstellen, auf dem Tempelplatz war das. Anachnu yecholim lomar. Was können wir sagen? Lo yodea. Dann kommen sie. Wir wissen es nicht. Das ist gelogen, ja? Die wussten genau, was rauskommt, wenn sie so oder so sagen würden. Und dann sagt der Herr Jesus, so sage auch ich euch nicht, in welchem Recht ich diese Dinge tue. Und an diesem Dienstag kamen weitere Gruppen, auch Herodianer und sogar ein Nomikos. Das war nicht nur ein Schriftgelehrter. Ein Nomikos, ein Gesetzgelehrter, wird das übersetzt in Matthäus 22, Vers 35. Das ist ein Schriftgelehrter, ein Rabbiner, der das Recht hat, halachische Entscheidungen zu treffen. Die Halacha im Judentum, das ist die Lehre von der genauen Umsetzung von den Geboten, verbindlich für alle. Da kann man da nicht diskutieren, wir machen das anders. Die Rabbiner, die die Halacha festlegen, die sagen, so ist das und nicht anders. Und das war ein solcher. Und er kam auch zu dem Herrn, und es ist so wunderbar, wie der Herr Jesus alle diese Angriffe widerlegt und abgewiesen hat. Immer wieder auf eine andere Art. Aber man lernt so von der Weisheit des Herrn Jesus. Und dann kam es zu dem Punkt, wo sie nichts mehr sagten. Und dann hat der Herr Jesus schließlich noch eine Frage gestellt. Und niemand konnte sie beantworten. Eine Frage über die Person des Messias. Und damit war es vorbei. Aber dann, in Matthäus 23, da kommen diese acht, im Mehrheitstext, acht Weherufe gegen die Pharisäer. Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler! Wehe euch, blinde Leiter, Narren und Blinde, Narren und Blinde! So spricht der Herr über die Führer. Und jetzt gehen wir zurück zu Zacharia und lesen nochmals mit diesem Licht der Erfüllung. Vers 8. Und ich wies ab die drei Hirten in einem Monat. Und meine Seele wurde ungeduldig über sie. Wehe euch, Narren, Blinde! Und ihre Seele empfand Widerwillen gegen mich. Und sie kommen in dieser Woche zum klaren Beschluss, jetzt muss er so schnell wie möglich weg. Und zwar ohne Volksaufstand. Und dann erinnert man sich, einer der Jünger wäre bereit für Geld und wir können das im Schnellverfahren durchführen mit nächtlichen, geheimen, privaten Prozessen und dann ein Scheinprozess im Sanhedrin, sobald die Sonne aufgeht und dann ist die Sache für uns erledigt. Das ist genau diese Konfrontation. Und meine Seele wurde ungeduldig über sie. Und ihre Seele empfand Widerwillen gegen mich. Da sprach ich, ich will euch nicht mehr weiden. Der Herr war bereit, jetzt aus der Welt zu gehen. Und in Johannes 13, Vers 1 lesen wir, vor dem Fest des Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zu dem Vater hingehen sollte. Er weiß, jetzt ist fertig. Jetzt werde ich auch nicht mehr weiter diese Schafherde weiden. Und dann heißt es in Vers 9, da sprach ich, ich will euch nicht mehr weiden. Das Sterbende mag sterben und was vertilgt wird, mag vertilgt werden. Also er stellt sich nicht mehr dagegen. Er lässt Israel den Weg des Verderbens gehen. Und dann heißt es, und die Übrigbleibenden mögen fressen eines das Fleisch des Nächsten. Das ist diese Verbindung und Gemeinschaft innerhalb des Volkes Israel, die völlig zerstört wird, bis hin zum Bürgerkrieg. Also man muss sich das nochmal vorstellen. Während die Römer Jerusalem eingekesselt hatten und mit ihrer ganz unglaublichen Artillerie aufgefahren waren, mit allen Sturmböcken, gab es in der Stadt drin einen Bürgerkrieg, sodass eine Gruppe zum Beispiel Getreidevorräte der anderen Gruppe verbrannte. Das war sowieso klar. Wie kommen wir durch? 2,7 Millionen, eine Belagerung. Und die verbrennen sich noch gegenseitig, was zu haben wäre. Unglaublich, aber es ist genauso, wie es hier steht. Das Sterbende mag sterben, was vertilgt wird, mag vertilgt werden. Und die Übrigbleibenden mögen fressen eines das Fleisch seines Nächsten. Da nahm ich meinen Stab Freundlichkeit und zerbrach ihn, um den Bund zu brechen, den ich geschlossen hatte mit allen Völkern. Da war es fertig mit respektvoller Behandlung des jüdischen Volkes. Jetzt ging es darum, jetzt gibt es eine Vernichtung. Und dann heißt es, und er wurde an jenem Tag gebrochen. Und also erkannten die Demütigen der Schafherde, die auf mich achteten, und man kann auch übersetzen, Fußnote, die mir gehorchten, dass dies das Wort des Ewigen war. Die Gläubigen, die haben erkannt, das ist die Erfüllung des prophetischen Wortes. Die Gläubigen sehen das. Das sind die Demütigen der Herde. Und dann heißt es in Vers 12, und ich sprach zu ihnen, wenn es gut ist in euren Augen, so gebt mir meinen Lohn. Und wenn nicht, so lasst es bleiben. Der gute Hirte sagt, für diese 3 Jahre Hirtenarbeit, als der Herr Jesus in der Öffentlichkeit herumreiste, in ganz Israel, in den Synagogen gepredigt hatte, wenn ihr wollt, könnt ihr mir einen Lohn dafür geben. Und wenn ihr nicht wollt, dann lassen wir es. Und dann heißt es, da wogen sie meinen Lohn, 30 Silberstücke. Und das ist eine so böse Zahl. Wären es doch 20 Silberstücke, weniger, aber es wäre mehr gewesen. Warum?
Das ist der Lohn eines Toten, oder der Schadenersatz für einen Toten.
30? Aber ich habe gesagt, wäre es doch 20 gewesen. Josef wurde damals von seinen Brüdern für 20 Silberlinge verkauft nach Ägypten. Und dieser wunderbare Mann, dieses Vorbild, dieser treue Mann Gottes für 20 Silberlinge, also diese Verbindung würde wenigstens noch ausdrücken, ein Treuer, einer, der zwar verworfen wurde, aber treu war, aber die haben 30 beschlossen, und das ist eben das, was Carmine sagte, nach 2. Mose 21, 32, das habe ich in der Fußnote hier vermerkt, dieser Betrag entspricht der Haftpflichtzahlung für einen toten Sklaven. Also wenn durch einen Unfall ein Diener einer Familie ums Leben kam, dann gab es ein Haftpflichtgesetz in der Tora, und das besagte, der Schädigende muss dem geschädigten Herrn 30 Silberlinge geben. Das ist gewissermaßen der Wert eines toten Dieners. Der Jesus kam und er sagte, ich bin gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen, um ein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und der Wert seines Dienstes ist in ihren Augen so viel wie der Wert eines Dieners, der tot ist. Und darum haben wir dann diese Ironie in Vers 13. Göttliche Ironie. Da sprach der Ewige zu mir. Wirf ihn den Töpfer hin, diesen herrlichen Wert, mit dem ich von ihnen wertgeschätzt worden bin. Also herrlich heißt ironisch, diese schändliche Zahl, 30 Silberlinge. Und der Herr sagt dem guten Hirten, ich bin so geschätzt worden. Ja, wenn man den Herrn Jesus verwirft, verwirft man auch den Vater. Wenn man ihn verunehrt, verunehrt man auch den Vater. Und wir lesen in Johannes 5, der Herr Jesus sagt, dass es der Wille des Vaters ist, dass alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Auf der gleichen Ebene. Und weiter, der nächste Satz, da nahm ich die 30 Silberstücke und ich warf sie in das Haus des Ewigen. Also in den Tempel, dem Töpfer hin. Und wie ist das dann geschehen in der Erfüllung? Wir schlagen auf. Matthäus 27. Also zuerst Matthäus 26, Vers 3. Dann versammelten sich die hohen Priester und die Ältesten, also die führenden Priester und die Ältesten des Volkes, in den Hof des hohen Priesters, der Kaiaphas hieß, und ratschlagten miteinander, auf dass sie Jesus mit List griffen und töteten. Sie sagten aber, nicht an dem Fest, auf dass nicht ein Aufruhr unter dem Volk entstehe. Dann Vers 14. Dann ging einer von den Zwölfen, das war Mittwoch vor Karfreitag, dann ging einer von den Zwölfen, der Judas Iskariot genannt war, zu den führenden Priestern und sprach, was wollt ihr mir geben? Und ich werde ihn euch überliefern. Sie aber stellten ihm 30 Silberlinge fest. Und von da an suchte er Gelegenheit, auf dass er ihn überliefere. Und das geschieht ja schließlich, dass er als Anführer die ganze Garnison von 600 Soldaten aus der Burg Antonia, die Jerusalem bewachte, mitnahm, dann auch führende Priester, Älteste. War ein Riesenaufmarsch. 26, Vers 47. Und während er noch redete, siehe, da kam Judas, einer der Zwölfe, und mit ihm eine große Volksmenge, mit Schwertern und Stöcken, von den führenden Priestern und Ältesten des Volkes. Der ihn aber überlieferte, hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, welchen irgend ich küssen werde, der ist's, ihn greift. Und alsbald trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn sehr. Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du gekommen? In dem Moment des Hochverrats spricht der Herr Jesus ihn an mit Freund und stellt die durchdringende Frage, wozu bist du gekommen? Und anstatt in dem Moment zusammenzubrechen, geht es einfach weiter. Dann traten sie herzu und legten die Hände an Jesus und griffen ihn. Und dann kommt, was man immer wieder eben erleben kann, gerade bei Menschen, die dämonisch besessen sind. Nicht wahr? Der Teufel war ja schon in Judas gefahren, aber auch da hätte er sich noch bekehren können. Auch Besessene können sich bekehren. Das ist nicht so, dass dann alle Hoffnung vorbei ist. Aber plötzlich kommt eine menschliche Reue. Matthäus 27, Der Herr wurde zu Pontius Pilatus überliefert. Und dann heißt es in Vers 3, als nun Judas, der ihn überliefert hatte, sah, dass er verurteilt wurde, gereute es ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge den führenden Priestern und den Ältesten zurück und sagte, ich habe gesündigt, indem ich schuldloses Blut überliefert habe. Reue. Reue. Sie aber sagten, was geht das uns an? Siehe du zu. Das sind Hirten. Hirten, die sagen, wenn einer in der Verzweiflung ist, schau selber, das geht uns nichts an. Das ist unglaublich. Also, wie kann man Seelsorger sein und sowas sagen? Und da war er allein. Vers 5, und er warf die Silberlinge in den Tempel und machte sich davon und ging hin und erhängte sich. Und zwar, er war ja schon im Tempel, ja? Und jetzt sagen die ihm, damit haben wir nichts zu tun. Dann hat er die 30 Silberlinge genommen und die hat er nicht irgendwo im Vorhof weggeschmissen, sondern die hat er hingeschmissen zu dem Vorhang, der öffnete in die Vorhalle und dann das Heilige des Tempelhauses. Hat das Geld dort reingeschmissen, in den Tempel. Also sowas von dramatisch. Aber dann heißt es weiter, macht sich davon und ging hin und erhängte sich. In 2. Korinther 7, Vers 10 heißt es, die Betrübnis der Welt gemäß bewirkt den Tod. Die Betrübnis gottgemäß bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Es gibt Reue und Reue. Und die eine kann zum Tod führen. Wie wir das auch bei anderen sehen in der Bibel, die schließlich Selbstmord gemacht haben. Und da lesen wir, die hohen Priester und die führenden Priester aber nahmen die Silberlinge und sprachen, es ist nicht erlaubt, sie in den Korban zu werfen. Der Korban, das sind Opferkästen, die waren im Frauenvorhof in der Säulenhalle, die den Frauenvorhof säumten, waren die aufgestellt. Es gab 13 für verschiedene Zwecke. Die nannte man Korban. Und die hatten die Form einer Posaune. Darum sagte Herr Jesus in der Bergpredigt, dass man eben nicht Almosen geben soll, wie die Heuchler, die das vor sich her posaunen. Wie die Form der Opferkästen. Ja, und man darf das also nicht da für den Tempel verwenden. Es ist nicht erlaubt, sie in den Korban zu werfen, dieweil es Blutgeld ist. Sie hielten aber Rat und kauften dafür den Acker des Töpfers zum Begräbnis für die Fremdlinge. Deswegen ist jener Acker Blutacker genannt worden bis auf den heutigen Tag. Damit erfüllt, was durch den Propheten Jeremias geredet ist, welcher spricht. Und dann kommt ein Zitat, das eine Mischung ist von Worten aus Jeremia und Sacharja. Und der bekanntere Prophet wird hier erwähnt. Also, das Geld kam in den Tempel, aber im Tempel haben sie gesagt, das geht nicht, das ist unreines Geld. Und das setzen wir für soziale gute Zwecke ein. Und man kaufte im Tal Hinnom unten einen Acker von einem Töpfer, der ihn verwendete, um missratene Tonstücke eben dort auszuwerfen. Das war so ein Abfallacker, wo man eben zerbrochene Tonkrüge und was irgendwie missriet, wurde darauf geworfen. Darum war der ein relativ tiefer Immobilienpreis. Und man hat das gekauft, um dort die armen Leute, die sich ein Grab nicht leisten konnten, zu beerdigen. Und so hat sich Sacharja jeder Punkt erfüllt. Wirf ihn dem Töpfer hin, diesen herrlichen Wert, mit dem ich von ihm wertgeschätzt worden bin. Da nahm ich die 30 Silberstücke und ich warf sie in das Haus des Ewigen, dem Töpfer hin. Vom Tempel zum Töpfer. Und dann heißt es, da zerbrach ich meinen zweiten Stab. Verbindung. Um die Bruderschaft zwischen Juda und Israel zu brechen. Juda, das ist der Ausdruck für die zwei Stämme. Juda und Benjamin. Und Israel, das ist der Ausdruck für die 10 Stämme. Manch einer würde sagen, aber jetzt komme ich gar nicht mehr draus. Damals waren doch nur die 2 Stämme im Land. Juda und Benjamin, die aus der Gefangenschaft in Babylon zurückgekehrt waren. Die 10 Stämme wurden ja nach Assyrien deportiert und die kamen ja nie mehr zurück. Aber hier steht, dass der Messias im Land die Bruderschaft zwischen Juda und Israel bricht. Nun, das Ganze löst sich sehr einfach auf und beantwortet gerade noch Fragen, die immer wieder gestellt werden. Immer wieder bekomme ich ein E-Mail mit. Wo sind die 10 Stämme? Und wie muss man das verstehen? Heute sind ja erst die 2 Stämme zurückgekehrt, aber die 10 Stämme sollten doch auch, oder es wird gefragt, sind nicht die Europäer, die 10 Stämme, Ephraim oder die Amerikaner? Ja, das Ganze löst sich so. Die 10 Stämme sind deportiert worden, die kamen nicht mehr zurück. Aber schon nach dem Tod von Salomo, als noch die 12 Stämme zusammen waren, da kam es ja zum Bruch zwischen den 10 und den 2 Stämmen. Aber bereits in 2. Chroniker 10 bis 12, man muss das ganz genau durchlesen, heißt es, dass aus den 10 Stämmen ganz viele überliefen zum Südreich. Und wenn man dann weiterliest, 2. Chroniker 15, bei Asa, da sieht man wieder ganz konkrete Stämme von den 10 Stämmen, die gehen in den Süden, weil sie gesehen haben, dass Gott mit ihnen ist. Und auch noch später bei Hiskia liest man davon, wie aus den 10 Stämmen Leute kommen nach Jerusalem. Das heißt, es gab aus allen 10 Stämmen Überläufer in das Südreich und die nahmen Wohnsitz im Südreich. Und als die Juden nach Babylon gebracht wurden, da gingen alle 12 Stämme nach Babylon. Und mit der Rückkehr kamen auch alle 12 Stämme wieder zurück. Und jetzt versteht man auch, warum in der Weihnachtsgeschichte bei der Prophetin Hanna steht, diese alte Frau war aus dem Stamm Aser. Lukas 2. Wie? Das ist ja ein Stamm der 10 Stämme. Ja, natürlich, die waren da. Und die konnten das normalerweise auch mit Geschlechtsregistern nachweisen, aus welcher Linie sie waren. Und der Apostel Paulus sagt vor König Agrippa in Apostelgeschichte 26, unser 12-stämmiges Volk dient Gott Tag und Nacht. Das heißt im Tempel. Ja, 12-stämmiges Volk. Ja, natürlich. Es waren alle 12 Stämme im Land. Und dann konnte man eben im Archiv in Jerusalem, wo die Geschlechtsregister zentral gelagert waren, konnte man jeweils nachweisen, aus welcher Linie man kam. Und Jakobus schreibt ja seinen Brief an Messias gläubige Juden. Und er schreibt am Anfang, Jakobus, Knecht Gottes. Den 12 Stämmen, die in der Diaspora sind, seinen Gruß. Er richtet sich an Juden aus den 12 Stämmen. Denn es waren aus den 12 Stämmen eben Menschen da. Und man schätzt übrigens, dass zur Zeit des Herrn, zur Zeit der Evangelien, die Zahl der Juden etwa bei 5 bis 7 Millionen waren. Aber die Hälfte davon lebte im Ausland, trieben Handel in allen möglichen Städten rund um das Mittelmeer. Und es gab auch Juden immer noch in Babylonien, im Irak. Und so gab es eine sehr große Diaspora. Es gibt auch die zerstreuten Juden in Pontus, Galatien, Kappadokien, ja, wie es in 1. Petrus 1 erwähnt wird. Also etwa halbe. aber aus allen 12 Stämmen. Aber wenn man so eine Hochrechnung macht, wie viele Leute gab es im Römischen Reich damals, mit 7 Millionen kommt man also auf die Größenordnung 10% der Bewohner des Römischen Reiches. Das waren diese, die so eine Sonderstellung hatten im Römischen Reich. Aber jetzt lesen wir hier in Vers 14, da zerbrach ich meinen zweiten Stab Verbindung, um die Bruderschaft zwischen Juda und Israel zu brechen. Da war eine Einheit. Seit der Rückkehr aus Babylon war nicht mehr diese Streitigkeit, sondern es war eine Einheit da. Aber diese Einheit im Volk wurde vollkommen zerstört, bis hin zum Bürgerkrieg. Da zerbrach ich meinen zweiten Stab Verbindung, um die Bruderschaft zwischen Juda und Israel zu brechen. Übrigens, im Jahr 70 wurden die Archive in Jerusalem verbrannt und alle Juden seither können darum normalerweise nicht mehr ihre genaue Abstammungslinie nachweisen. Und so gab es natürlich eine völlige Durchmischung. Und kaum einer könnte sagen, ich bin aus dieser Linie oder aus jener Linie. Es gibt gewisse Juden, die können sogar noch sagen, unsere Linie geht zurück bis auf König David. Das sind wenige Familien, die das ganz genau bewahrt haben. Und ganz besonders die aus dem Priesterstamm Levi, die haben das von Generation zu Generation weitergegeben. Und später, als man die Familiennamen einführte, hat man die dann bewusst so gewählt. Levi, Levin, Lewinsky und so weiter. Oder Kohen, das heißt Priester. Es gibt alle möglichen Abwandlungen von Kohen bis Kogut. Kann man das so nachweisen. Die kommen nämlich aus dem Stamm Levi, aber normalerweise kann man das nicht. Heute kann man natürlich mit Gentests vieles machen. Und da habe ich zum Beispiel mit der mitochondrialen DNA Treffer mit misrachischen Juden im Irak gefunden und auch mit sephardischen, also nordafrikanischen Juden. Das kann man dann über Gentest kann man die Verbindungen heute wieder langsam sichtbar machen. Aber ich bin ein totales Gemisch. Und ja, gehen wir weiter. Das war ja nur einfach, um kurz zu erklären, dass die Frage beantwortbar ist, die 12 Stämme, die sind immer noch da. Und die Juden, die heute heimgekehrt sind nach Israel, umfassen also alle 12 Stämme. Und darum ist es dann möglich nach der Entrückung, dass die 144.000 aus allen 12 Stämmen zum Glauben kommen können. Da muss man nicht warten, müssen zuerst mal die 10 Stämme kommen und dann erst kann 144.000 Offenbarung 7 in Erfüllung gehen. Überhaupt nicht ein Problem. Und dann kommt noch Vers 15. Und da geht es jetzt um den Antichristen. Weil die Masse den Messias verworfen hatte, soll ein Gericht kommen, das Israel in die Hände des Anti-Messias gegeben wird. Und das wollen wir nach der Pause dann zusammen anschauen. Jetzt haben wir die große Pause, eine halbe Stunde. Also wirklich, erholt euch jetzt richtig. Bis drei, diese poetischen Verse. Öffne Libanon deine Tore, und so soll Feuer fressen deine Zedern. Heult ihr Zypressen, denn gefallen ist die Zeder, denn die Herrlichen sind verwüstet. Heult ihr Eichen Basans, denn gefallen ist der unzugängliche Wald. Stimme des Wegeschreis der Hirten, denn verwüstet ist ihre Herrlichkeit. Wir haben gesehen im Folgenden, was die Hirten Israels anbetrifft, da handelt es sich um die Führerschaft in Israel, die den Messias verworfen hat. Und in diesem einleitenden Gedicht geht es um das Wehgeschrei der Hirten. Und ihre Herrlichkeit ist verwüstet. Und wir wissen und haben das gesehen, gerade der Tempel spielte eine sehr wichtige Rolle für die Herrlichkeit der führenden Priesterschaft, aber auch für die Schriftgelehrten und für die Ältesten. Und nun ist es so, diese Eingangsverse spielen im Talmud eine ganz wichtige Rolle. Und zwar auch in dem Buch Der jüdische Krieg von Josephus Flavius. Und zwar ist es so, dass in der Zeit vor dem Untergang Jerusalems im Jahr 70 und dieses Ereignis des Untergangs verwüstet ist ihre Herrlichkeit, das wird eben in diesem Eingangsgedicht vorgestellt und alles Weitere zeigt dann der Weg, wie es kam zu dieser Katastrophe des Jahres 70 durch die Verwerfung des guten Hirten. Und nun ist es so, in den Jahren vor der Zerstörung des Tempels geschah etwas ganz Ungewöhnliches im Tempel. Das östliche Tor, durch das man vom Nikanor-Tor in den innersten Vorhof ging, das war das Nikanor-Tor aus korinthischer Bronze. Das ist ungewöhnlich. Alle Tempeltore waren entweder aus Gold oder aus Silber. Aber nur dieses Tor war aus Bronze. Aber es war ganz fein gearbeitete Bronze, sogenannte korinthische Bronze. Und darum galt das Nikanor-Tor als das schönste Tor des Tempels. Schöner als die Gold- und Silbertore. Und dieses Tor öffnete sich von selbst. Das war ein ganz, ganz schweres Tor. Da braucht es immer ganz viele Männer, um das überhaupt zu öffnen. Und ich lese aus dem Jüdischen Krieg von Josephus Flavius im Buch 6, Kapitel 5, Abschnitt 3. Sodann sah man das östliche Tor des inneren Vorhofes, das doch von Erz, gemeint ist Kupfererz, und ungeheuer schwer war, so dass 20 Mann es nur mit Mühe abends schließen konnten. Und das von Eisen beschlagenen Querbalken gehalten wurde und Riegel hatte, welche tief in die aus einem einzigen Steinblock gearbeitete Schwelle eingelassen wurden, um Mitternacht sich plötzlich von selbst öffnen. Die Tempelwächter meldeten es eiligst ihrem Hauptmann. Es ist so, nachts gab es eine riesige Zahl von levitischen Wächtern, die an genau festgelegten Orten im Tempel spezielle Wache halten mussten. Und der oberste von ihnen, das war der sogenannte Tempelhauptmann, der übrigens in der Apostelgeschichte auch erwähnt wird. Die Tempelwächter meldeten es eiligst dem Hauptmann, der sich unverzüglich hinaufbegab, aber kaum imstande war, das Tor schließen zu lassen. Abermals legten die Laien, also die einfachen Leute im Volk, diesem Vorfall eine günstige Bedeutung bei. Gott, meinten sie, öffne ihnen die Tür des Heils. Die Schriftgelehrten aber ersahen daraus, dass es mit der Sicherheit des Tempels zu Ende gehe und dass das Tor den Feinden zulieb sich öffnen werde. Man habe es also mit einem Vorzeichen der Verwüstung zu tun. Und aus dem Talmud, das war übrigens die Übersetzung von Clemens, und im Talmud, im Traktat Yoma, das ist über den Versöhnungstag, da heißt es in Yoma 39b, wie sich eben die Tempeltüren von selbst geöffnet haben. Also das Gleiche, was Josephus Flavius auch berichtet. Und dann heißt das, das sei so geschehen, bis Rabbi Jochanan ben Zakkai, das war einer der ganz, ganz großen Rabbiner im ersten Jahrhundert, bis Rabban Jochanan ben Zakkai sie anschrie, die Tempeltüren, und sprach, O Tempel, weshalb ängstigst du dich? Ich weiß, dass du endlich zerstört werden wirst. Und bereits hat Scharja ben Iddo über dich geweissagt: Öffne Libanon deine Türen, ein Feuer soll an deinen Zedern zehren. Rabban Yitzchak ben Tablai sagte: Weshalb heißt er, der Tempel, Libanon? Weil er die Sünden Israels weiß machte. Libanon heißt weiß auf Hebräisch. Nicht wahr? Der Libanon ist ja ein Gebirge, das bis auf 3000 Meter hoch geht und eben dann schneebedeckt ist. Ich war schon oben, war ganz schwierig mit dem Auto durchzukommen auf dem höchsten Punkt, eben voll Schnee. Und wenn man von Nordisrael in den Libanon schaut, zum Beispiel wenn man nach Tel Dan reist, ganz zur Grenze hin, dann sieht man plötzlich das Libanongebirge. Und was ist auffällig? Ganz weiß. Und da versteht man, warum der Libanon heißt, der Weiße. Und hier, wie gesagt, der Tempel wird Libanon genannt. Und zwar, weil der Tempel eben durch die Opfer die Möglichkeit gibt, dass die Sünden vergeben werden und man weiß wird. Und nun sehen wir also, Rabban Yochanan ben Zakkai hat Zacharja 11 auf den Tempel bezogen. Und interessant ist, hier habe ich die Qumran-Handschriften, die außerbiblischen Qumran-Handschriften sind da zusammengefasst in zwei dicken Bänden. Und in dem Pescher Habakuk, das ist ein Kommentar zum Buch Habakuk aus der Höhle 1. Es wurde in der gleichen Höhle wie die vollständige Jesaja-Rolle gefunden. Und in diesem Kommentar heißt es dann in dem Abschnitt 12, da wird auch der Ausdruck Libanon eigentlich auf den Tempel bezogen. Dort auf den Sanhedrin im Tempel. So ist also der Ausdruck Libanon etwas, was im Judentum gebraucht wurde für den Tempel. Und es ist so, der Tempel wurde aus ganz viel Zedernholz gebaut. Zum Beispiel die Decken in den Hallen, der königlichen Säulenhalle, in der Herr Jesus in Johannes 10 hin und her wandelte, oder auch in der Säulenhalle Salomons, meine ich, ja, im Osten. Und auch die königliche Säulenhalle im Süden, die einer prächtigen Kathedrale glich, die Decken mit Zedernholz. Und hier heißt es: Öffne Libanon, deine Tore. Und so soll Feuer fressen deine Zedern. Und dann wird erwähnt: Heult ihr Zypressen, denn gefallen ist die Zeder, denn die Herrlichen sind verwüstet. Also das heißt, die herrlichen Bäume sind verwüstet. Heult ihr Eichen Basans. Also da wird nicht nur der Libanon mit den Zedern hier bildlich verwendet, sondern auch das Gebirge Bashan. Das ist heute die Golanhöhen. Und noch darüber hinaus, weiter nach Syrien, das ist das Gebiet von Bashan, das besonders bekannt war für Eichen. Und dann werden auch die Zypressen erwähnt. Und es ist so, dass eben Zypressenholz wurde sehr gerne verwendet, weil es unglaublich dauerhaft ist. Und Eichenholz ist natürlich auch ein fantastisches Bauholz. Und so bezieht sich also das alles auf die Bauweise des Tempels. Die Eichen Basans, die Zedern des Libanon. Und schließlich wird noch gesagt, in in Vers 3 am Schluss, ich lese aus der Elberfelder, lautes Gebrüll der jungen Löwen, denn die Pracht des Jordan ist verwüstet. Man muss daran denken, an den Jordan in Galiläa, und dort war das Gebiet, wo die Zypressen wuchsen. Zypressen am Jordan in Galiläa, Eichen Basans und die Zedern Libanons. Und all dieses Holz zusammen. Macht einen ganzen Wald aus, ja? Und darum heißt es hier, heul die Eichen Basans, denn gefallen ist der unzugängliche Wald. Stimme des Wegeschreis der Hirten, denn verwüstet ist ihre Herrlichkeit. Der Tempel ging im Feuer auf im Jahr 70 und wurde zerstört. Und so haben wir also hier, was nicht auf einen Blick erkennbar ist, eine Prophetie über den Untergang des Tempels im Jahr 70 im Zusammenhang mit diesem Wunder, dass als Vorzeichen die Tempeltore sich öffneten. Und damit wird das Ganze eröffnet. Die Verwerfung des Messias für 30 Silberlinge, öffne deine Tore, Libanon. Und darum wird das quasi wie ein gewisser Höhepunkt in Gedichtsform hier vorgestellt, Verse 1 bis 3. Ja, und jetzt schauen wir uns den Schluss an. Das ist nochmals ein Gedicht. Auch ein trauriges Gedicht. Wehe dem nichtigen Hirten, der die Schafherde verlässt. Wie gesagt, ist der nichtige Hirt der Antichrist, der Kontrast ist zum guten Hirten. Der falsche Messias im Kontrast zum wahren Messias Jesus. Und da muss ich noch erklären, in 1. Johannes 2, Vers 18 wird das Kommen des Antichristen prophezeit. Johannes sagt, Kinder, es ist letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Daher wissen wir, dass es letzte Stunde ist. Er sagt, dass der Antichrist kommt. Und das Wort Antichrist braucht eine Erklärung. Anti heißt auf Griechisch, wie allgemein bekannt ist, gegen. Also der Antichrist ist der, der gegen Christus ist. Wobei man bedenken muss, Christus ist das griechische Wort für hebräisch Messias. Also der Antichrist ist der, der gegen den wahren Messias ist. Und dann hat aber Anti im Griechischen noch weitere Bedeutungen. Zum Beispiel bedeutet es auch anstelle von. In Matthäus 2 wird gesprochen davon, wie ein Sohn an der Stelle seines Vaters Herodes König wurde. Und anstelle heißt dort Anti. Anstelle von. Und das macht klar, dass Antichrist eben nicht nur der bedeutet, der gegen den wahren Christus kämpft, sondern auch der, der sich an seine Stelle setzt. Das heißt, der Antichrist wird ein Mann sein, der in der Endzeit sagen wird, ich bin der verheißene Messias. Ich bin der Hirte Israels. Und in Daniel 11, 36 bis 39 wird er in der Endzeit beschrieben als der künftige König in Israel. Es wird also einer kommen, der sagt, und jetzt werde ich alle Probleme Israels lösen. Und die Masse wird ihn als Messias annehmen. Und das aus dem Grund, der Herr Jesus sagte schon den jüdischen Führern in Johannes 5, 43, immer wenn im Johannesevangelium steht, die Juden, ständig ist das so, sind gemeint die führenden Juden. Und diesen Führern sagt er in Johannes 5, 43, ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Das ist der Grundsatz, wenn man die Wahrheit verwirft, wird man offen für jeden Irrtum. Wir wissen auch, es gibt Leute, vielleicht in unserem Bekanntenkreis, die sagen, die Bibel, Märchenbuch. Und manchmal dieselben Leute, die glauben, dass Steine, Edelsteine, das und das und das bewirken. Unglaublich. Die können solchen Unsinn glauben, aber von der Bibel sagen sie, dem Wort Gottes, Märchenbuch. Wenn man die Wahrheit verwirft, wird man offen für jede Art von Verführung. Und Sacharja 11 macht klar, wer den guten Hirten verwirft, für den bleibt nur noch der nichtige Hirte. Oder wie er auch genannt wird in diesen Versen, der törichte Hirte, der Antichrist. Übrigens, um das noch in ein größeres prophetisches Schema hinein zu platzieren, in Offenbarung 13 wird ja beschrieben, das Tier aus dem Meer. Und dann in 13.1 und in 13.11 das Tier aus der Erde, das ausschaut wie ein Lamm, aber redet wie ein Drache. Das erste Tier aus dem Meer, das ist das Völkermeer, Jesaja 17, Vers 13 bis 14, das ist der kommende Diktator des widerstandenen Römischen Reiches, der Endzeit. Europa, das sich zusammenschließt zu einem Block mit allen Verbündeten. Das ist aber nicht der Antichrist, obwohl man das in vielen Büchern nachlesen kann. Und das bringt einen völligen Durcheinander. Das ist eben der Diktator, oder in Daniel 9 ist es der kommende Fürst, der mit Israel einen Bund schließen wird für 7 Jahre. Das ist nicht Mr. Trump. Ja? Aber es wird einer sein, der diesen Bund schließen wird nach der Entrückung der Gemeinde. Und es wird auch nirgends gesagt, dass das ein Friedensbund ist. Das wird auch immer gesagt. Man kann es überall nachlesen. Und wenn man fragen würde, wo steht das? Ja, es steht ja in 1. Thessalonicher 5. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann wird ein Verderben über sie kommen wie die Wehen über die Schwangere. Ja, wenn sie sagen Friede und Sicherheit. Und das wird ja dauernd gesagt in der modernen Geschichte. Seit dem Ersten Weltkrieg, in allen möglichen Verträgen heißt es for peace and security. Genau diese Formulierung. Nach dem Zweiten Weltkrieg, for peace and security. Und als dann später die Friedensverhandlungen kamen mit Israel, ständig for peace and security. Ständig wird das gesagt. Oder ich höre es fast noch vor mir, ein Obama, der sagte, the Palestinians and also the Israelis have the right to live in peace and security. Schaudert einen fast, wenn man diese zwei Wörter hört. Warum? Ist das schön, Friede und Sicherheit. Aber in 1. Thessalonicher 5, Vers 3 heißt es, wenn sie sagen, und es ist griechisch ein Durativ, wenn sie dauernd sagen, Friede und Sicherheit, dann wird ein plötzliches Verderben über sie kommen. Und es wird nicht mal gesagt, dass sie wirklichen Frieden schließen, aber sie reden dauernd von Frieden. Und sie machen Friedensverträge, jawohl. Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen, aber der Faden ist da. Der Herrscher, der kommende Diktator, das Tier aus dem Meer, im Kontrast zu seinem Freund, das Tier aus der Erde. Die Erde ist der Kontrast zum Völkermeer. Was ist der Kontrast zu den Nationen? Das auserwählte Volk Israel. Und dieses Tier sieht aus wie ein Lamm. In 27 weiteren Stellen in der Offenbarung wird der Herr Jesus Lamm genannt. Das ist einer, der sich ausgibt, als wäre er der Messias. Und dieser Mann wird dann in der Offenbarung auch genannt der falsche Prophet. Natürlich, weil der Messias sollte ja König, Priester und Prophet sein. Nach 5. Mose 18, Vers 15. Der Prophet, der alles verkündigen wird, was Gott ihm sagt. Und darum wird er eben der falsche Messias genannt, der falsche Prophet. Das Tier aus der Erde, wie ein Lamm. Und er ist eben auch der Antichrist, der sich an die Stelle des Messias setzt und gegen den Messias ist. Und er ist auch der törichte Hirt, der nichtige Hirt. Und jetzt gehen wir zurück zu Sacharja 11. Wehe dem nichtigen Hirten, der die Schafherde verlässt. Es wird so sein. Der kommende Diktator des Westens, der Europa zu Glanz bringen wird. Nicht, weil Europa so stark wäre. Nicht wahr? Wir sehen, wie Europa voll von Problemen ist heute. Und da, wo Europa noch stark wäre, gerade in der Wirtschaft, sagen wir, in der Automobilindustrie und so weiter, da machen die linken Kräfte sogar das noch kaputt. Ja, die machen Opel kaputt und zwingen Opel, anstatt diese super Dieselmotoren, sie zu ersetzen mit Elektromotoren, und dann können Sklaven in Afrika dafür noch Bestandteile ausgraben. In schrecklicher Sklavenarbeit. Ja, also da, wo Europa noch stark wird, wird Europa runtergedrückt. Das war nur ein Beispiel. Wir können noch andere Zweige der Wirtschaft erwähnen. Und es gibt Leute hier, die können das noch viel besser ausführen. Es geht mir nur, das zu zeigen, anzudeuten. Europa hat viele Probleme. Und da, wo es stark wird, wird es noch kaputt gemacht. Aber wenn dieser Mann kommt, wird er sagen, und jetzt löse ich alle eure Probleme. Jetzt löse ich alle eure Probleme. Und so ähnlich wie bei Hitler war. Aber das war nur ein kleines Vorbild. Und dieser Mann, sagt Offenbarung 13, wird von dem Satan seine Macht und seinen Thron bekommen. Der Mann wird auf den Thron Satans steigen. Und darum wird er diese unglaubliche Macht bekommen. Das macht Europa groß, aber satanisch groß. Und sein Freund in Israel wird der Antichrist sein. Und er wird einen Sicherheitsbund schließen mit Israel, mit den vielen, das sind im Buch Daniel immer die Masse des jüdischen Volkes, für 7 Jahre. Und zwar ist es ein Sicherheitsbund nach Jesaja 28 gegen die Gefahr, die von Norden her Israel bedroht. Denn die tödliche Gefahr für Israel in der Zukunft wird von Norden her kommen. Da, wo Hezbollah die iranischen Raketen zu Tausenden lagert. Wenn die sich dann einmal alle zusammentun und das verwirklichen, was in der Bibel der König des Nordens ist, dann wird es ganz, ganz schrecklich. Und dieses Bündnis soll sichern gegen den König des Nordens. Aber Gott wird Israel in dieser Zeit noch bewahren. Durch seine schützende Hand. Aber nach 3,5 Jahren wird der Antichrist im Auftrag des starken Freundes, des ersten Tieres, wird er die Opfer im Tempel, im dritten Tempel, stoppen. Und zwar, indem er ein Götzenbild, das sprechen kann, das wird in Offenbarung 13 beschrieben, wie der Antichrist das macht, ein Götzenbild, das sprechen kann, wird er dort aufstellen, und er selbst wird nach 2. Thessalonicher 2 sich ins Tempelhaus, das dann wieder stehen wird, setzen und sagen, er sei Gott. Und damit wird der große Test kommen. Die Bibel sagt, dass die große Masse Israels diese Gräuel beschirmen wird. Daniel 9,27 in der Elberfelder Übersetzung. Wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen, bis alles verwüstet ist. Und das ist dieser König des Nordens. In der erfüllten Prophetie in Daniel war der König des Nordens immer ein Begriff für das Gebiet von Großsyrien. Das war Syrien, Libanon, über Türkei, Aserbaidschan, dann Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak. Wenn die sich mal zusammentun, und da gibt es so viele Kräfte, die möchten einen islamischen Staat, nur im Moment sind sie sich nicht einig, wer das führen soll. Ob die Türkei oder der islamische Staat oder die Taliban oder... Okay, wenn die sich mal zusammentun, dann wird es eine Katastrophe. Aber das Interessante in der ganzen Sache ist, in dem Begriff König des Nordens sind die arabischen Staaten der Saudi-Halbinsel nicht drin. Und darum dieser Friedensschluss mit den arabischen Emiraten, mit Bahrain. Und jetzt könnte kommen noch ein Staat nach dem anderen, bis schließlich Saudi-Arabien. Die haben so Angst vor Iran, dass die sich sagen, wir machen lieber mit dem Teufel einen Bund. Und für sie ist Israel der kleine Satan und Amerika der große. Aber die machen einen Bund, um Sicherheit zu bekommen vor Iran. Und Iran streckt seine Hand aus bis nach Syrien, Libanon und bis Hamas. Und da spielt nicht mal eine Rolle, ob das sunnitisch ist oder schiitisch. Das ist interessant. Die hassen sich ja so. Aber Hamas ist sunnitisch. Und der Iran liefert ihnen Waffen. Das geht, wenn es darum geht, Israel zu vernichten. Also, da außerhalb des Königs des Nordens, das ist nicht irgendwie ein Problem für die Prophetie, dass die jetzt da Friedensverträge schließen. Aber die tödliche Gefahr wird losgehen von Norden. Und sobald die Masse in Israel diesen Antichristen, den falschen Messias, akzeptieren wird, dann wird der Verwüster kommen und Israel überrennen, sodass 2/3 der Bevölkerung ums Leben kommen wird. 1/3 wird überleben. Aber da sind wir schon in Sacharja 13. Aber jetzt will ich noch Folgendes sagen. Sobald der König des Nordens Israel überrennt, in Joel 2 heißt es ist eine Armee von Norden, so groß wie noch nie zuvor eine Armee gegen Israel gekommen ist und nie mehr kommen wird. Das ist diese ganze Koalition. Und vor dieser Armee ist das Land wie der Garten Eden. Wunderschön aufgeforstet durch die Kibbutzim, die Moschawim und durch den KKL. Ja, das ist diese Organisation, die sich da eingesetzt hat, dass über 200 Millionen Bäume gepflanzt werden konnten in Israel. Vor dieser Armee ist das Land wie der Garten Eden. Und wenn sie durchgehen, ist alles verbrannt. Furchtbar. Joel 1 und 2 wird beschrieben wie eine Heuschreckenplage, die über Israel kommt von Norden, aber nur bildlich. Weil die Heuschreckenplagen in Israel, die kommen immer von Süden. Das ist so. Von Ostafrika über die Sinai-Halbinsel und dann nach Israel. Aber die symbolische Heuschreckenplage kommt von Norden, überrennt alles. Und sobald der König des Nordens Israel überrennt, wird der Antichrist fliehen zu seinem Freund nach Europa. Und das ist das hier. Wehe dem nächtigen Hirten, der die Schafherde verlässt. So wie der Herr Jesus gesagt hat in Johannes 10, ein Mietling, der rennt davon, sobald die Gefahr kommt, weil ihm nichts an den Schafen liegt. Und dann heißt es, das Schwert über seinen Arm, seine Macht wird gebrochen werden. Der König Israels wird fliehen und sein Volk im Stich lassen, während 2/3 ums Leben kommen im Land. Und dann heißt es in der nächsten Verszeile, und über sein rechtes Auge. Das ist noch zentraler als nur der rechte Arm. Das rechte Auge weg. Und die nächsten Zeilen, sein Arm soll vollständig verdorren. Das heißt, also nicht mehr bewegungsfähig sein und sein rechtes Auge gänzlich erlöschen. Und jetzt zeige ich, wo das beschrieben ist in der Bibel. Offenbarung 19. Da wird beschrieben, wie der Herr Jesus mit den himmlischen Armeen aus dem Himmel zurückkehrt. Offenbarung 19, Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet. Und siehe, ein weißes Pferd, und er darauf saß, genannt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit feiner Leinwand, weiß und rein. Und aus seinem Mund geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, damit er die Nationen damit schlage. Und nun sehen wir eine feindliche Armee in Vers 19. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um den Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen, und der falsche Prophet, der mit ihm war, der die Zeichen vor ihm tat, womit er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd saß, dem Schwert, das aus seinem Mund hervorging, und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Der Antichrist wird fliehen zu seinem Freund nach Europa. Aber weil es ein Sicherheitsbündnis gibt von 7 Jahren von dem kommenden Fürsten mit Israel, muss der Westen intervenieren. Und wenn die mit ihren Kriegsschiffen losgehen, wo müssen die in Israel, wo müssen die hin? Ja, wir müssen Offenbarung 16 aufschlagen, da sehen wir das gleich. In Offenbarung 16 heißt es in Vers 13, und ich sah aus dem Mund des Drachen, das ist der Teufel, und aus dem Mund des Tieres, das ist der Diktator, und aus dem Mund des falschen Propheten, das ist der Antichrist, 3 unreine Geister kommen, wie Frösche. Denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, die zu den Königen des ganzen Erdkreises ausgehen, um sie zu versammeln, zu dem Krieg des großen Tages Gottes des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb, sagt Gott. Glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt einhergehe und man seine Schande sehe. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmagedon heißt. Harmagedon ist der Name dieser riesigen Ebene im Hinterland von Haifa. Dort wird der Aufmarsch sein. Und Harmagedon heißt Folgendes. Har bedeutet Berg und bezeichnet diesen Tell, diesen Zivilisationsschutthügel in der Harmagedon-Ebene. Und Magedon, hebräisch Megiddo, kommt von einer Wurzel Gadat. Wir wissen im Semitischen 3 Konsonanten. Gadat, das heißt fällen und es heißt auch versammeln. Also Harmagedon ist der Berg des Versammlungsplatzes oder auch der Berg des Vernichtungsplatzes. Und beide Bedeutungen stimmen. Denn die werden kommen vom Westen. Und wo ist heute der große Militärhafen Israels im Mittelmeer? In Haifa. Also, die Schiffe müssen nach Haifa, im Hinterland ist Harmagedon. Und in Harmagedon, das sieht man sehr schön, wenn man oben auf dem Karmel steht, bei Muchaka, das ist der Ort, wo Elia den Gottesbeweis lieferte, Feuer vom Himmel. Wenn man hineinschaut in die Harmagedon-Ebene, sieht man einen der größten Militärflughäfen mit Pisten in alle Himmelsrichtungen. Die Luftwaffe kann sich auch dahin verschieben. Also, der Antichrist geht, um dann schließlich wiederzukommen für die Schlussschlacht der großen Drangsal. Er geht vor der großen Drangsal und kommt am Ende der Drangsal zurück. Aber dann wird er lebendig in den Feuersee geworfen. Das ist dann die Erfüllung, das Schwert über sein rechtes Auge. Beim Fliehen, das Schwert über seinen rechten Arm. Wenn er zurückkommt, das Schwert über sein rechtes Auge. Und es wird völlig erlöschen. Da kann man eine Quizfrage stellen. Welche zwei Menschen wurden nie geboren, aber sind gestorben? Und welche zwei Menschen wurden geboren und sind nie gestorben? Adam und Eva wurden nie geboren, denn sie wurden erschaffen. Aber sie sind gestorben. Das Tier aus dem Meer und der Antichrist, der falsche Prophet, die müssen beide durch Geburt in die Welt kommen, aber die werden ohne zu sterben direkt in die Hölle geworfen. Lebendig, heißt es, wurden sie in den Feuersee geworfen. Und das ist das Ende hier in dem Gedicht von Sacharja 11. Aber ich muss natürlich noch dazu nehmen, Vers 16. Denn siehe, ich lasse einen Hirten aufstehen im Land. Im Land bedeutet in Israel. Und darum ist es wichtig, in Daniel 11, 36 bis 39, dieser König in der Endzeit, der sich erhebt über alles, was Gott heißt, das ist der Antichrist. Und von ihm heißt es dann in Vers 40, dass zuerst der König des Südens, Ägypten, mit ihm militärisch zusammenstoßt und dann kommt der König des Nordens und überrennt alles. Daniel 11, 40 bis 45. Also dieser Hirte wird aufstehen im Land Israel. Und das wird nicht ein Mahdi sein aus dem Islam. Es wird im Internet so viel Unsinn verbreitet. Der Antichrist werde ein Moslem sein und so weiter und so fort. Nein, er wird im Land Israel aufstehen. Und er wird sich als Messias Israels ausgehen, geben, aber er wird so mit der Herde umgehen. Der Umkommenden wird er sich nicht annehmen. Das Versprengte wird er nicht suchen. Und das Verwundete wird er nicht heilen. Das Gesunde versorgen. Und das Fleisch des Fetten wird er essen und ihre Klauen wird er zerreißen. Es ist ein fürchterlicher Mensch. Das Gegenteil von Gottes Gedanken für einen Volksführer. Ein Volksführer nach Gottes Gedanken ist einer wie David, der genannt wird ein Mann nach dem Herzen Gottes. Apostelgeschichte 13. Und was hatte er vorher gemacht? Schafe gehütet. Und da hat er gelernt, wie man Politik betreibt. Das ist im Prinzip das Gleiche, was man tut als Hirte. Schauen. Übersicht behalten, was geschieht, was passiert. Oh, dort sind Feinde. Und besorgt sein um das Einzelne in der Herde. Nicht einfach die Herde, sondern der eine Beziehung hat zu den Einzelnen und die Schafe mit Namen kennt und sie kennen ihn, kennen seine Stimme. Aber der Antichrist ist genau das Gegenteil, einer, der die Herde zerreißt. Und das ist so schrecklich, wenn jemand den guten Hirten nicht will. Was will er dann noch? Einmal wurde in einer Telefonzelle, also das ist noch in der Zeit, als es noch Telefonkabinen gab, dann einen Zettel gefunden und hat jemand drauf geschrieben, Heroin ist mein Hirte, mir wangelt's immer. Schrecklich. Aber das ist die Realität, die Menschen erleben. Und nicht nur durch Heroin. Grausame Hirten gibt es. Und Heroin kann ein solcher sein. Aber was wir brauchen, ist eben den guten Hirten. Aber wer ihn ablehnt, für den bleibt nur noch der nichtige Hirte. Der törichte Hirte. Und jetzt wollen wir weitergehen zu Kapitel 12. Und das schließt direkt an, aber es ist ein neuer Teil. Jetzt geht es um den angenommenen Messias, sein zweites Kommen. 12, Vers 1. Ausspruch des Wortes des Ewigen über Israel. Spruch des Ewigen, des Ausspanners des Himmels und Gründers der Erde und Bildners des Geistes des Menschen in seinem Innern. Dieser Satz macht klar, wer in Kapitel 12 spricht. Im ganzen Kapitel. Der Sprecher ist der Ewige. Es ist das Wort Yahweh, der Ewigseiende, der Unwandelbare. Und der Ewige nennt sich der Ausspanner des Himmels. Und wir haben eine ganze Serie von weiteren Stellen im Alten Testament, wo gesagt wird, Gott spannt den Himmel aus. Nun ist es so, im 20. Jahrhundert hat man festgestellt, beim Betrachten der Galaxien im Weltall, dass praktisch alle Galaxien, wenn man das Licht untersucht, eine Verschiebung nach Rot aufweisen. Und diese Rotverschiebung, die kann man interpretieren, dass es bedeutet, diese Galaxien fliegen im Weltall von uns weg. Das ist so wie, wenn ein Krankenwagen an uns vorbeifährt, ja, der macht immer den gleichen Ton, aber wenn er auf uns zukommt und dann der Ton geht runter und wieder rauf. Was geschieht da? Verändert sich der Ton oder meinen wir das nur? In früheren Zeiten haben sich gesagt, also wir müssen das testen. Man hat Musiker genommen und die mussten hören. Doch, der Ton ist wirklich runtergegangen. Und es ist wirklich keine Täuschung. Es hängt einfach damit zusammen, dass wenn ein Gefährt schnell herankommt, ja, dann ist es eben so, dass es wie eine Verdichtung gibt. Und wenn es wieder weggibt, eine Ausdehnung. Und das wirkt sich aus auf die Tonhöhenfrequenz. Und wenn es jetzt nicht um Ton geht, um Schallwellen, sondern um Lichtwellen, dann ist das gleiche Prinzip, eben die Verschiebung nach Rot weist hin, oder man kann das so interpretieren, weil ich will das präzise sagen, es ist nicht der definitive Beweis, man könnte auch anders interpretieren, aber es ist eine sehr vernünftige Erklärung, ist, das bedeutet, es geht weg. Und da haben sie gefragt, aber das ist ja eigenartig. Und zwar in allen Richtungen. Auch wenn man in Australien die Galaxien betrachtet übers Fernrohr, fliegen weg die meisten. Andromeda kommt näher. Das ist eine Ausnahme. Ja, aber wenn alles wegfliegt, dann würde das bedeuten, das Universum dehnt sich aus. Und das Universum heute ist größer als das gestern. Und das von gestern ist kleiner als das von vorgestern ist kleiner als das von gestern. Und daraus kam dann schließlich die Idee im 20. Jahrhundert auf, es könnte so sein, wir müssen das alles zurückrechnen. Und dann war alles mal in einem Punkt vereinigt. Und da kam die Urknallidee auf. Einfach von dieser Beobachtung, es ist da etwas am Verschieben. Nun, die Bibel lehrt keinen Urknall. Und um das jetzt noch weiter auszuführen, das ist nicht das Thema. Aber die Bibel spricht darüber, dass Gott den Himmel ausspannt. Und zwar nicht nur in der Vergangenheit, sondern dass er aktiv in der Schöpfung wirkt und den Himmel ausspannt. Das wird hier gesagt. Dass es hier wirklich eine solche Verschiebung gibt. Er hat die Erde gegründet und er ist es auch, der den Geist des Menschen im Innern bildet. Und zwar beginnt das bei der Zeugung, dass Gott den Geist des Menschen erschafft in der befruchteten Eizelle. Und den Geist des Menschen bildet in seinem ganzen Weitergehen. Und das ist ja nicht nur, man ist nicht nur ein Mensch in Entwicklung im Mutterleib. Dann kommt man auf die Erde und der Geist entwickelt sich. Und wer hat das in der Hand? Gott. Und wohl uns, wenn dieser Vers auch uns gilt in den Timotheusbriefen, wo Paulus sagt, die Gnade sei mit deinem Geist. Dass Gott auch unseren Geist, unser Denken bewahrt in seiner Nähe und auch das gesunde Denken auch bewahrt und unsere Gedanken bewahrt. Wie es heißt in Philipper 4, Vers 7, wir sollen alle unsere Probleme, sollen wir im Gebet kundtun und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird euren Sinn, aber es ist im Griechischen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das ist dieser Gott, der auch den Geist des Menschen bildet, formt, führt. Dieser Gott spricht. Vers 2. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Und auch über Juda wird es kommen, bei der Belagerung Jerusalems. Und es wird geschehen zu jener Zeit, da werde ich Jerusalem zu einem Laststein machen für alle Völker. Jeder, der ihn aufhebt, wird sich daran schwer verwunden. Und es werden sich gegen sie versammeln alle Nationen der Erde. Nun haben wir hier Jerusalem, eine Taumelschale für alle Völker. Wichtig, ringsum. Das ist die arabisch-islamische Welt. Und eine Taumelschale, das ist eine Schale, wörtlich oder andere Möglichkeit, ich habe das in der Fußnote aufgeführt, Schale des Schwankens. Das ist eine Schale mit Alkohol. Und wir wissen, wie gefährlich das sein kann, wenn man zu viel Alkohol trinkt, dann ist es mit dem Geist des Menschen nicht mehr gut bestellt. Ja? Ein Kontrast zu Vers 1. Dann verliert man alles vernünftige Denken. Und Gott sagt, er macht das Jerusalem für die Völker rund um Israel, wird wie Alkohol, wie zu viel Alkohol, dass sie nur noch verrückt denken können, Dschihad. Wir müssen Jerusalem den Juden entreißen. Und das ist ja die Geschichte der vergangenen Jahrzehnte. Alle Völker ringsum, die sind wirklich Meschucke, um ein jiddisches Wort zu benutzen, verrückt wegen Jerusalem. Und das ist bereits Realität in der erfüllten Prophetie. Aber dann spricht Gott über die Belagerung Jerusalems. Und das werden wir zu anderen Gelegenheiten mal näher ausführen können. Aber einfach mal so erklärt, der König des Nordens wird ja das ganze Land Israel überrennen. Und dabei wird er Jerusalem mit dem Tempelberg erobern. Das ist ja ihr großes Ziel, der Tempelberg zurück. Und dann wird eine Besatzungsmacht in Jerusalem gelassen werden. Der König des Nordens geht weiter und erobert Ägypten. Aus finanziellen Gründen. Interessant, Ägypten, ein islamisches Reich, ist außerhalb von dem König des Nordens. Jawohl, das ist ein arabisches Land, das mit Israel Frieden geschlossen hat. Das nicht zum König des Nordens gehört. Und so gehen die geografischen Angaben der Bibel ganz genau auf. Der König des Nordens wird auch Nordjordanien überrennen. Aber den Rest von Jordanien, Moab, wo die 144.000 die Zuflucht nehmen im Ausland, während der Drangsal dort beschützt werden, das wird er nicht überrennen. Aber Jordanien hat auch einen Friedensvertrag mit Israel. Interessant, nicht wahr? Und wird also Ägypten erobern und dann kommt er zurück und wird Jerusalem ein zweites Mal belagern. Und dann wird der Herr Jesus zurückkehren. Und es ist ganz wichtig, wenn man all die Stellen, zum Beispiel in Jesaja gibt es so viele Beschreibungen von, dort wird der König des Nordens genannt Assyrien, der alles überrennt. Und da muss man immer die zwei Belagerungen unterscheiden. Die erste Belagerung Jerusalems und die zweite. Und man kann das, indem man genau darauf achtet, bei der zweiten wird der Herr Jesus kommen. Bei der ersten noch nicht. Und es gibt ganz verschiedene Stellen, wo beschrieben wird, wie der Messias kommt und Jerusalem befreit. Das ist die zweite Belagerung. Also, so kann man das unterscheiden. Es wird also zur Belagerung Jerusalems kommen. Und nicht nur Jerusalem, sondern auch das Land. Juda wird davon betroffen sein. Vers 3. Und es wird geschehen zu jener Zeit, da werde ich Jerusalem zu einem Laststein machen für alle Völker. Jeder, der ihn aufhebt, wird sich daran schwer verwunden. Jerusalem. Nicht nur eine Taumelschale, sondern ein Laststein. Das bedeutet, früher ein schwerer Stein, hebräisch Ma'amassa, wurde von jungen Männern gestemmt, um untereinander die Kräfte zu messen. Und gut, Starke brachten den Stein vielleicht bis auf Brusthöhe, aber Stärkere bis auf Augenhöhe und die Besten bis über den Kopf. Aber weh, wenn man dann losließ. dann war man schwer verwundet. Und das ist der Punkt hier. Jerusalem soll zu einem Test für militärische Stärke werden. Und wer sich an Jerusalem heranmachen wird, um seine militärische Kraft zu testen, der hat diese Verheißung. Jeder, der ihn aufhebt, wird sich daran schwer verwunden. Und wenn wir die vergangenen Kriege der umliegenden arabischen Länder gegen Israel betrachtet, ab 1948, 1949 und dann 1967, 1973, Yom Kippur-Krieg, jedes Mal haben die das erlebt. Die haben sich schwer verwundet an diesem Stein. Und dann heißt es weiter, und es werden sich gegen sie, das heißt gegen die Stadt Jerusalem, versammeln alle Nationen der Erde. Also Jerusalem wird im Zentrum des letzten Weltkrieges der großen Drangsal sein, nach der Entrückung. Zu jener Zeit, Spruch des Ewigen, werde ich jedes Pferd mit Schrecken schlagen und seinen Reiter mit Verrücktheit. Tiere werden auch bei modernen Armeen in unwegsamem Gelände bis heute eingesetzt. Aber über das Haus Juda werde ich meine Augen offen halten. Eine Verheißung Gottes. Und jedes Pferd der Völker werde ich schlagen mit Blindheit. Und die Tausendschaftsführer Judas werden in ihrem Herzen sagen, eine Ermutigung sind mir die Bewohner Jerusalems in dem Ewigen, der Heerscharen, ihrem Gott. Zu jener Zeit werde ich die Tausendschaftsführer Judas zu einem Feuerbecken machen, unter dem Holz und zu einer Feuerfackel unter den Gaben, und sie werden rechts und links die Völker ringsum verzehren. Also hier verheißt Gott, dass er Israel besondere Gnade geben wird, dass sie militärisch enorme Erfolge erreichen werden, ganz am Schluss der Drangsal. Und sie werden sein wie eine Feuerfackel, die man an eine Gabe ansetzt. Und das ist weg, ja? Und so wird Jerusalem fortan an seiner Stätte in Ruhe wohnen. Also hier eine Verheißung. Jerusalem wird gerettet werden aus allen künftigen Konflikten. Und der Ewige wird zuerst die Zelte Judas retten. Damit die Pracht des Hauses Davids und die Pracht der Bewohnerschaft Jerusalems sich nicht erhebe über Juda. Also hier wird gesagt, dass bei der Wiederkunft Christi wird zuerst das Land von dem Herrn die Hilfe erfahren, noch bevor die Stadt Jerusalem es erfährt. Und das darum, damit die Jerusalemiter, die Bewohner der Hauptstadt, sich nicht erheben über ihre Brüder. Das Problem von Neid im Volk Gottes, das ist nicht nur heute ein Problem, sondern zu allen Zeiten. Und auch das Alte Testament spricht so offen darüber und wie Gott hier einen Ausgleich machen kann. Zu jener Zeit wird der Ewige ein Schutz sein für die Bewohnerschaft Jerusalems. Und der Strauchelnde unter ihnen wird sein wie David und das Haus Davids. Und das Haus Davids wie Gott, wie der Bote des Ewigen vor ihnen her. Also Gott wird schließlich Israel so viel Stärke geben, dass der einfachste ist wie dieser Held König David. Und die noch stärkeren, die werden übernatürliche Kraft bekommen. Und jetzt kommt Vers 9, und es wird geschehen zu jener Zeit, da werde ich zu vertilgen suchen alle Nationen, die gegen Jerusalem kommen. Der König des Nordens, eine Koalition von ganz vielen Nationen, sie werden Israel erobern, nach Ägypten gehen, dann wird zurückkehren und Jerusalem nochmals belagern und dann wird der Herr Jesus kommen. Und die, die in dieser Zeit zum Glauben kommen, werden auch in die Kämpfe eingreifen. Darum wird eben Juda sein wie eine Feuerfackel unter den Gaben. Und der Herr Jesus kommt auf dem Ölberg, das lesen wir dann später in Sacharja 14,3, und wird eingreifen und Jerusalem befreien. Da werde ich zu vertilgen suchen alle Nationen, die gegen Jerusalem kommen. Und dann, wenn der Herr Jesus dort auf dem Ölberg steht, kommt, was in Vers 10 steht. Und ich werde ausgießen über das Haus Davids und über die Bewohnerschaft von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens. Es wird in der Zukunft, wenn der Jesus kommt, eine neue Geistesausgießung geben. Am Pfingsten war eine, aber bei der Entrückung wird der Heilige Geist weggehen. Und darum, wenn der Herr Jesus wiederkommt, wird es da in Jerusalem eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes geben. Und dann heißt es, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Aber es spricht ja der Ewige. Ja. Und er sagt, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Wie kann man den Ewigen durchbohren? Und im Talmud steht, diese Stelle spricht vom Messias. Das ist unglaublich. Ja, aber das macht ja klar, dass der Messias muss Gott sein, der Mensch wird und durchbohrt wird. Einmal hat mich ein Taxichauffeur in Jerusalem gefragt, glauben Sie, dass der Messias kommt? Und da haben wir gerade den Ölberg gesehen von der Stelle aus. Und dann habe ich gesagt, ja, der Messias wird kommen, aber er war schon einmal hier. Und dann wird sich erfüllen, was geschrieben steht in Schajahu. Vehibitu Elai, Edasher Dakaru. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und ich habe erklärt, das erste Mal wurde er durchbohrt. Und wenn er dann auf dem Ölberg kommt, dann werden sie auf ihn blicken, den sie durchbohrt haben. So steht das in der hebräischen Bibel. Und dann heißt es, und sie werden über ihn wehklagen, wie bei der Wehklage um einen einzigen Sohn. Und bitterlich klagen, wie man bitterlich klagt, um einen Erstgeborenen. Alle werden erkennen, es ist der Messias. Und vor 2000 Jahren, als wir ihn sahen, da hat er kein Ansehen, dass wir seine begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Doch um unsere Übertretung willen war er verwundet. Die werden Jesaja 53 wörtlich so beten können und weinen und klagen. Er war der Messias. Und jetzt ist er da. Und wir sehen immer noch seine Wunde in der Seite und die Nägelmale in den Händen. Sie werden klagen und der Schmerz wird einen besonderen Charakter haben. Und alle, die einen ersten Sohn verloren haben, wissen, dass das ein ganz spezieller Schmerz ist. Man kann es nicht beschreiben. Wie wollen wir das beschreiben? Was geht in einem vor? Das ist genau das Gefühl, was die haben werden. Also wenn das einzige Kind verliert. Und dann heißt es, zu jener Zeit wird die Wehklage groß sein in Jerusalem, wie bei der Wehklage von Hadad-Rimmon im Tal Megiddo. Das ist ein Verweis auf König Josia, der in Megiddo umgekommen ist. Dieser geliebte König Israels, Judas. Und so wie man damals geklagt hat, als König Josia getötet worden war, damit wird verglichen, wie dann Israel weinen wird um den Messias, der lebend vor ihnen stehen wird. Und dann heißt es in Vers 12, und wehklagen wird das Land. Also nicht nur Jerusalem, das ganze Land Israel, eine nationale Wehklage. Sippe um Sippe für sich. Die Sippe des Hauses Davids für sich und ihre Frauen für sich. Das Haus Nathans für sich und ihre Frauen für sich. Die Sippe des Hauses Levis für sich und ihre Frauen für sich. Die Sippe der Simeiter für sich und ihre Frauen für sich. Alle Sippen, die übrig bleiben, Sippe um Sippe für sich und ihre Frauen für sich. Das ist ja wie an der Klagemauer. Da die Männer, da die Frauen. Und sie beten für sich, die Ehepaare, nicht zusammen, getrennt. Warum? Ja, weil in Sacharja steht, von dem Wehklagen, jede Sippe für sich und die Frauen für sich. Was hat das zu bedeuten? Übrigens, ich habe in der Fußnote noch erklärt, der Prophet nennt namentlich zwei Sippen, die mit dem Königtum in Verbindung stehen, nämlich die Sippe Davids und die Sippe Nathans, ein Bruder von Salomo, der im Geschlechtsregister von Maria erwähnt wird. Lukas 3, 31. Sie kommt über diese Seitenlinie und dann werden erwähnt zwei Sippen, die mit dem Tempeldienst in Verbindung stehen, nämlich die Sippe von Levi und die Sippe der Simeter, 4. Mose 4, 21. Und dann wird gesagt, ganz allgemein, alle Sippen. Und der Punkt zum Schluss ist der: Wenn man verheiratet ist, dann bildet man eine so enge Gemeinschaft. Das Engste, was es gibt. 1. Mose 2, 24 sagt, ein Fleisch. Aber das ist auch eine Gefahr. Man könnte dann denken, dass man eigentlich nur zu zweit vor Gott ist. Oder, dass der Mann denkt, meine Frau, die ist irgendwie so, ja, die ist so tiefgläubig, das reicht. Ja, sie ist zum Glauben gekommen, er nicht. Das reicht, er soll das machen, das ist gut so. Nein, jeder Mensch steht vor Gott, auch wenn man verheiratet ist. Und darum müssen die in dem Moment getrennt Buße tun. Der Mann für sich, die Frau für sich. Und das macht klar, jeder muss sich für sich bekehren. Und es gibt auch Frauen, die leben auf das Konto, das Glaubenskonto ihres Mannes. Und eben auch umgekehrt, wahrscheinlich noch mehr. Aber habe keine richtige Statistik dafür. Aber so, was man so sieht, ja, oft sind Frauen hingebungsvoller. Aber jeder steht selber. Und darum werden die getrennt beten. Nicht um zu sagen, oh, Ehe, nicht so nach. Nein, ganz nahe lehrt die Bibel, aber jeder steht persönlich vor Gott und sollte auch, wenn es um Entscheidungen geht, wo jetzt vielleicht der Ehepartner etwas nicht biblisch sieht, dann muss man selber vor dem Herrn stehen und sagen, doch, ich sehe das und ich möchte das auch so machen. Und das ist wichtig, dass der Ehepartner dann auch die Freiheit gibt. Das Gewissen der Frau oder das Gewissen des Mannes achten. Eben weil trotz der völligen Einheit bleibt, dass jeder vor dem Herrn steht, verantwortlich ist und auch sein Leben auch selber ordnen muss, immer neu vor dem Herrn. Ja, dann wollen wir hier schließen.